Gespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Modifikatoren. Folge 48. Charaktererstellung und Hintergründe im Rollenspiel. Teil 3 von 3.
Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge der Meistergespräche. Schön, dass ihr dabei seid heute zu unserem dritten Teil der Reihe zu Charaktererstellung, Hintergründen, Fallstricken, unsere Gedanken dazu und so weiter. Ich bin nicht alleine hier, sondern mit mir dabei sind meine MitmeisterInnen Josi. Hallo Josi zum einen.
Grüße.
Und der liebe Daniel. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hallöchen, Fex sei mit euch.
Bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir noch ein paar Rückmeldungen bekommen von euch. Danke übrigens immer, wenn ihr uns schreibt bei Discord, Facebook oder wie auch immer ihr uns erreicht. Das ist immer toll von euch zu lesen und eure Gedanken dazu zu hören. Und auf die wollen wir gleich ebenfalls eingehen. Davor aber noch die obligatorische Frage, die wir uns bei jeder Aufnahmesession stellen, ist: Was war denn unser Pen and Paper Highlight seit dem letzten Mal, wo wir uns hier gesehen haben? Wer von euch möchte anfangen?
Ich kann es ganz kurz machen. Wir hatten am Freitag wieder eine Stargate-Episode mit Josie zusammengespielt. Und das war's bei mir leider auch schon. Aber dafür sind jetzt mehrere kleine DSA-Gruppen in den Startlöchern und ich denke, bis zur nächsten Episode werde ich viel, viel mehr erzählen können.
Also deine Schulklassen da haben sich jetzt aufgeteilt?
Ja, ich habe jetzt 3 Gruppen. Oh. Und die werden jetzt alle erst einmal One-Shots spielen. Jetzt am kommenden Sonntag, wenn wir diese Aufnahme haben, da startet dann die erste Gruppe mit einem One-Shot und dann werden wir halt mal gucken, wem es gefällt, wem es nicht gefällt, wer dabei bleibt oder ob die alle gesagt haben, ja, es war ganz nett, aber Computerspiele sind besser. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Alles klar. Josi, was ist mit dir?
Ich glaube, mein persönliches Highlight war tatsächlich eine Charaktererstellung für Trommelwirbel, das schwarze Auge. Wuhu. Ich durfte meiner Amazone Jadira Leben einhauchen. Und wer sich vielleicht dran erinnert, in meiner allerersten Meistergespräche-Folge, in der ich dabei sein durfte, haben wir über die Amazone geschwafelt. Und da gab es mal so einen Satz, dass ich gesagt habe, wenn ich nochmal DSA spiele, dann probiere ich mal die Amazone oder ich hätte zumindest Lust drauf. Und ja, das tue ich jetzt. Mal gucken. Ich habe meinen Kodex aufgeschrieben und ich habe eine Hintergrundgeschichte und ich freue mich drauf.
War nicht ein Satz in diesem Kodex als Regel, das machen wir nicht oder so?
Ja, genau. Ich meinte das eigentlich ganz anders, aber aus dem Kontext heraus gibt es jetzt eine 14. Regel, die da heißt, das machen wir nicht.
Genau. Das kannst du auch immer schön im Game dann so einbringen. Lass uns dort einbrechen, wo mir Amazon-Regel Nummer 14, das machen wir nicht. Ja, ich kann mich cool da anschließen, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt auch mit meinem Highlight, aber auch tatsächlich Josis Aussage, denn ich habe das große Glück und die Freude, bei dieser Runde auch der Meister zu sein am Tisch. Ja, diese Heldenerschaffung dieser Amazone und auch der anderen Figuren fand ich ganz, ganz toll und freue mich sehr, wenn es dann mit dem Spielen weitergeht.
Oh Mann.
Das war auch mein Highlight, ja.
Cool, ich bin neidisch. Schade, dass ich so weit weg wohne, echt. Okay.
Aber wir sehen uns ja bald. Ja, genau. Wobei, nee, stimmt. Wenn die Folge raus ist, haben wir uns bereits gesehen.
Stimmt, genau.
Das ist ja total
aller gesehen haben.
Das ist ja, genau, wir werden, genau, wie war das noch? Plus Quapsel, Pi, Pro, das musst du eigentlich wissen, was das für eine Zeitform sein müsste eigentlich.
Futur 2.
Okay.
Yes.
Wir haben Feedback bekommen, und zwar einmal zum Gaukler. Und zwar von der lieben Levana, die auch immer sehr aktiv ist bei den Schwafelhelden und bei uns in der Community. Danke dafür, das freut uns immer sehr. Und sie hat ein etwas längeres, trotzdem interessantes Feedback zum Gaukler gegeben. Das möchte ich hier einmal vorlesen. Die Problematik, GauklerInnen als Gäste auf einer gehobenen Veranstaltung einzubringen, konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Also finde ich ja schon mal gut, dass jemand mit uns mal nicht übereinstimmt. Also, ja klar, die typische Gauklerin gehört jetzt nicht zur Oberschicht und wird da so dann erst einmal negativ auffallen. Aber genauso wie viele andere Heldentypen ja auch, wenn man sich eine für dieses Beispiel jetzt total random ausgedachte Heldentruppe vorstellt. So random ist sie jetzt nicht. Eine halbelfische Streunerin, ein zwergischer Mechanikus, eine Wildhüterin, eine halbelfische ehemalige Herrscherin, ein Novadi mit vielfach am Hinterteil geflickten Gewand und ein edler Ritter. Da würden wohl gerade mal 2 der 6, so wie sie sind, nicht für Naserümpfen sorgen. Ob die Charaktere so eine Veranstaltung gut bestreiten, würde ich jetzt nicht daran festmachen, ob sie selbst, so wie sie sind, gut in dieses Milieu passen, sondern wie gut es ihnen gelingt, sich da irgendwie anzupassen und durchzuwuseln. Und da bringt, und das ist jetzt die Krux der Aussage, in meinen Augen die durchschnittliche Gauklerin jetzt sogar bessere Fertigkeiten mit als die typische Torvalerin, Zwergin, Elfin und so weiter. Damit ein bisschen Verkleidung und schauspielerischem Talent könnte sie da doch wunderbar eine gute Figur machen. Eigentlich ein guter Punkt. Beziehungsweise nicht eigentlich, sondern ein guter Punkt. Das ist richtig. Danke für das Feedback. Und sie hat eine Filmempfehlung. Und zwar der Film auf Deutsch oder zu Deutsch, Der Hofnarr, The Court Jester von 55 mit Danny Kaye. Auch ein Film, den ich als Kind rauf und runter geguckt habe, selber. Und sie schreibt, es dürfte einer der ältesten Filme in meiner Sammlung sein, ist aber definitiv noch heute sehr sehenswert und gerade in Fantasy-Rollenspielkreisen sehr beliebt. Es geht da halt auch um einen Hofnarren, beziehungsweise jemanden, der einen Hofnarren mimt, um sein Ziel zu erreichen. Und ist ein sehr schöner Film. Kann ich nur empfehlen. Uns hat jemand zum Thema, obwohl dazu noch gar keine Folge rausgekommen ist, nämlich Sascha Schwarz bei Discord, zum Thema Charaktererstellung schon ein Feedback geschickt. Beziehungsweise nicht Feedback, sondern schon vorweg etwas. Ich möchte das aufgreifen. Und zwar geht es um die Hintergrundgeschichte, die die Helden sich ausdenken können, sollen, müssen und so weiter. Und er hatte ein langes Feedback geschrieben, das sich größtenteils mit dem deckte, was wir besprochen hatten. Nur eine Sache, einen Vorschlag hatte er, dass man die Hintergrundgeschichte erst nach dem ersten oder zweiten Abenteuer schreibt. Und das fand ich zum Beispiel auch eine sehr schöne Idee. Besser, schlechter möchte ich gar nicht sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei manchen Spielern vielleicht sogar ganz gut ist, weil er meinte dazu, dass es sein kann, dass man erstmal schauen muss, wie fühlt sich mein Charakter an, was hat der so für Wesenszüge und dann der Hintergrundgeschichte schreibt. Ist auch eine Möglichkeit, hatte ich aber bisher so für mich noch nie irgendwie auf dem Schirm. Bei mir war es immer klar, dass so vorher eine geschrieben wird, wenn überhaupt. Wäre das was, was ihr euch vorstellen könntet?
Ganz spontan, nein.
Ah,
also ich persönlich für mich möchte gerne schon eine Hintergrundgeschichte oder eine Idee zu einer Hintergrundgeschichte zumindest haben, bevor ich einen Charakter erstelle. Damit ich auch einfach schon so weiß, ergibt es Sinn, bestimmte Talente jetzt in DSA zum Beispiel zu leveln oder dass ich mir auch besser Sachen einfach vorstellen kann. Jetzt für die Amazone zum Beispiel hatte ich mir auch überlegt, warum ist sie überhaupt abseits ihrer Amazonenburg? Oder hat man dann überlegt, okay, ich habe noch ein paar Talentpunkte offen, was mache ich denn jetzt? Also Charaktererstellung gemäß DSA 3. Okay, vielleicht hat sie dann abends mal mit ihrer Nenntante in der Burg oben gestanden und hat in die Sterne geguckt. Und deshalb habe ich ihr ein paar Punkte auf Sternenkunde gegeben. Einfach so vom Charakterhintergrund her. Dafür musste ich aber wissen, wo war sie überhaupt? Gab es da überhaupt die Möglichkeit zu sehen? Gab es jemanden, der ihr was erklärt hat oder so zum Beispiel? Also für mich persönlich muss die Idee dafür schon vorher sein, sie komplett niederzuschreiben. Von mir ist ein bisschen später. Aber tatsächlich weiß ich trotzdem, was Sascha war es, richtig?
Mhm.
Meint. Also ich empfehle das neuen Spielern bei mir ganz gerne, wenn die mal wieder einen neuen Charakter für irgendeinen One-Shot oder eine neue Spielwelt erstellen, dass ich erstmal sage, okay, du hast erstmal so einen groben Umriss, spiel damit ruhig erstmal 1, 2, 3 Male, bis du dich richtig wohlfühlst mit dem Charakter und den besser greifen kannst und dann überleg dir richtig und bau den noch weiter aus und so. Aber das Spielsystem Fate bietet das halt auch, dass man sagen kann, ich passe meinen Charakter später noch an. Sehe ich persönlich in DSA oder D&D nicht ganz so. Aber kommt wahrscheinlich auch auf den Meister, den Dungeon Master, den Spielleiter an.
Ich würde da jetzt sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, was man für SpielerInnen hat. Wenn ich jetzt von meinen Kids ausgehe, die ich jetzt in der 7. Klasse an DSA herangeführt haben werde, bis diese Folge raus ist.
Futur 2.
Ja, Futur 2, 100 Punkte. Bei denen ist es jetzt natürlich so, die haben ja von der Welt überhaupt keine Ahnung und wir hatten das Thema Hintergrundgeschichte gar nicht großartig thematisiert, sondern ich habe denen dann auch nur gesagt, ihr solltet euch ein bisschen überlegen, warum seid ihr denn überhaupt unterwegs als Abenteurer? Ich denke, wenn man sich in der DSA-Welt oder allgemein mit Rollenspiel so ein bisschen auskennt, klar, dann ist man wahrscheinlich schon so versiert und hat so ein bisschen Fingerspitzengefühl für seine Charaktere oder die Grundidee für das, was man spielen möchte, dass man dann auch tatsächlich so ein paar groben Rahmen vielleicht aufschreiben kann, auch eine Hintergrundgeschichte schreiben kann. Von so totalen Anfängern, wenn ich jetzt von totalen Anfängern ausgehe, da sehe ich das jetzt, also ich sehe es jetzt halt bei den Kiddies jetzt halt beispielsweise noch nicht, weil die da so total neu rangehen, einfach erstmal gucken, was ist denn das so, was ist denn das für eine Welt, und dann wird wahrscheinlich erstmal das kommen, wen spiele ich denn da eigentlich, und ich glaube auch eher, dass wenn da eine Hintergrundgeschichte irgendwann mal zustande kommt, dass sich das wahrscheinlich erst einmal so nach den zweiten, dritten Sessions irgendwann mal, denke ich, ergeben wird, sobald die auch mal tatsächlich diese Welt einfach erfahren und dann auch sehen, was geht da eigentlich und was geht da vielleicht nicht und was ist da plausibel.
Ich stimme euch bei, also ihr habt ja beide schon ein bisschen andere Ansichten. Ich würde es nochmal ganz für mich freier formulieren. Ehrlich gesagt zählt für mich halt eigentlich nur das, was die Spielerin selber lieber machen will, weil ich von meiner Seite, mir ist es am wichtigsten, dass es halt zu der Spielerin passt und was sie möchte. Also wenn jemand sagt, ich will eine krasse Hintergrundgeschichte vorher schreiben, ist das für mich okay. Und wenn jemand sagt, du, mir fällt nichts ein, würde ich sagen, spiel erstmal los. Und das kann auch ruhig parallel in einer Gruppe so laufen. Ich habe da keine Präferenz. Ich finde beides in Ordnung, weil es einfach ein unterschiedlicher Ansatz ist, seine Figur zu entdecken. Das ist ja wie Schauspieler. Manche improvisieren und entdecken ihre Figur. Andere legen die schon komplett an als Schauspieler. Und ich finde, das sind halt ist einfach zwei Methoden. Ich finde beides in Ordnung. Trotzdem finde ich es interessant. Ich bin da noch gar nicht drauf gekommen, auf diese Idee, dass man auch sagen kann, ja, wir machen irgendwie ein Abenteuer und dann kommen die Hintergrundgeschichten. Also ich finde das einfach mal ganz lustig. Es gibt, glaube ich, bei DSA, Daniel, vielleicht weißt du das, auch ein Abenteuer, wo man, das ist, glaube ich, ein Einsteigerabenteuer, wo man mit Amnesie aufwacht oder so. Das ist einer der, und da geht's auch, das ist genau die Idee, dass man quasi nicht weiß, wer man ist und, also schon vielleicht, dass ich ein Mensch bin und sonst was, aber halt wer und woher ich komme und so. Klingelt da was bei dir oder liegst du einfach nur, weil du nett sein willst zu mir?
Nein, da fällt mir Einsteigerabenteuer war es jetzt, glaube ich, nicht. Ich muss deshalb so lachen, weil mich dieses Abenteuer als Spielleiter irgendwie völlig geschmissen hat, weil ich glaube, das war der Löwe und der Rabe Teil 1. Ja. Wo man so nach einer riesigen Schlacht aufwacht und das Abenteuer fängt, glaube ich, auch so an, dass die Charaktere nichts wissen und dann steht, glaube ich, auch drin, man soll den Spielerinnen das Charakterblatt erstmal wegnehmen. Und ich damals als junger Spielleiter, der so seine ersten paar Abenteuer geleitet hat, ich war halt mit diesem Konzept, mich hat dieses Konzept völlig geschmissen, so wie, die haben Gedächtnisschwund und wie, die spielen ohne Charakterblatt und okay, und wie werde ich das ins Hand haben? Ich war da völlig überfordert im ersten Augenblick, weil ich nicht gewusst habe, so, oh, okay, wie soll das denn funktionieren? Ich meine, zwischenzeitlich, klar, hat man so viel Erfahrung, aber das war... Ich weiß jetzt nicht, ob das war, was du meintest, weil du gemeint hast, Anfängerabenteuer, also Löwe und Rabe, war schon für Fortgeschrittene, ja. höhere Stufen, ja.
Das ist doch diese zweiteilige Kriegskampagne oder ein.
Genau. Hey, genau, ja, richtig, nochmal 100 Punkte.
Ja, danke schön. Alle Anfang gegen, was war es? Irgendwas anderes.
Oh Mann, so lange her. Gut, müsste ich auch nachschlagen.
Die Katze hat mich angegriffen. Da kommt Löwe, die Rabe und der Katze.
Die Katze. Alpha gegen die Katze.
Alpha gegen die Katze, genau. Naja, alle anfahren in G ist schwer, deswegen legen wir jetzt mal los. So, die erste Frage zum Thema Charaktererstellung. Unsere Lieben, meine Lieben, wollte ich schon sagen. Muss man, beziehungsweise wie viel sollte man über den Hintergrund und die Welt des Charakters und der Figur wissen? So, was ich mit dieser Frage meine, ist Folgendes. Wenn man bei DSA zum Beispiel, aber alle anderen Systeme, für die gilt das auch. Wenn man jetzt einen Zwerg spielt, muss man die Hintergrundbox oder so weiter, die Lore kennen von den Zwergen bei DSA, bei euch als MeisterInnen, um einen Zwerg spielen zu dürfen? Oder würdet ihr das davon abraten? Zweitens, zum Beispiel, wenn man einen Novadi spielt, jetzt bei DSA, muss man wissen, okay, wie lebt es sich in der Wüste? Wie gehe ich mit Kamelen um? Wie kriege ich Wasser in der Wüste? Was sind die Bräuche in Wüstengegenden etc., um das spielen zu können? Sollte man sich da informieren? Und wenn nicht, wäre das für euch okay? Drittens, eine Profession. Gleiche Frage, ein bisschen andere Couleur. Wenn man einen Jäger, Fischer, Seefahrer und so weiter spielt, sollte man sich damit ein bisschen auskennen, um die Figur spielen zu können, dürfen und so weiter. Wie seht ihr das? Seht ihr das bei diesen drei Beispielen unterschiedlich? Ist das euch allgemein egal oder seid ihr der allgemeinen Drängen damit, was Leute wissen müssen oder sollten, um was zu spielen? Wie seht ihr das?
Wenn ich mich an meine Anfangszeit zurückerinnere, dann war das ja so, dass wir uns damals tatsächlich ja nur die Starterbox, glaube ich, leisten konnten. Und ich meine noch Mantelschwert und Zauberstab. Kann auch sein, dass mich da meine Erinnerung ein bisschen täuscht. Und die, also ich glaube gerade Zwerge, Elfen und auch diese anderen Gegenden, wo manche von diesen Archetypen herkommen, also auch gerade Novadis, das war ja dann nur in so Grundzügen, glaube ich, beschrieben, also relativ wenig. Und wir haben das dann im Prinzip einfach mit unserer Fantasie ausgefüllt, ob das dann nachher so wirklich Kanon gewesen ist, also ob jetzt das mit den Elfen alles irgendwie so gepasst hat oder mit den Zwergen, wo die herkommen. Wir hatten ja keine größeren Infos und haben uns dann einfach gedacht, okay, so und so könnte das sein und so würde es passen, dann war das halt so eine Mischung aus, die Spielerinnen haben sich was ausgedacht, der Meister hat sich noch ein bisschen was dazu ausgedacht und so kam dann halt einfach diese Fantasy-Welt zustande. Und die, ich glaube, die Elfen- und Zwergebox, die hatten wir erst sehr, sehr spät bekommen, irgendwann mal, weil irgendjemand gemeint hat, hey, ich habe Geld übrig, ich hol uns noch diese Box. Und dann haben wir halt so ein bisschen drin herumgestöbert und haben aber auch nur das genommen, wo wir gesagt haben, ja cool, das gefällt uns, das passt irgendwie zu unserem Spielstil und ein paar andere Sachen hatten wir einfach weggelassen. Also ich denke, wir waren da relativ locker, was da den Kanon anging. Wir haben uns halt Aventurien so gemacht, wie wir gedacht haben, so macht es uns am meisten Spaß und so stellen wir uns das vor, ob es jetzt, wie es jetzt mit der Kultur der Novadi im Detail ist, wussten wir nicht, wir haben es uns halt ausgemalt und bei den Elfen, Zwergen auch. Und ich denke mal, bei den Berufen ebenfalls so, wenn jemand keine Ahnung davon hat, wie das halt eben ist, Seefahrer zu sein. Ich meine, wer hat denn die Ahnung schon? Oder Fischer oder ich weiß nicht was. Es war halt einfach Fantasie. Das war ja gerade nachher so der Spaß dran. Du konntest es dir einfach ausmalen.
Ja, also Josi überlegt noch, deswegen springe ich jetzt mal rein. Ich kann dir mehr oder weniger zustimmen. Ich finde es nicht wichtig und kein Muss. Gerade was Kanon angeht, weil ich selber, das ist ja jetzt einfach nur praktisch gedacht, mich gar nicht gut auskenne im Kanon. Deswegen ist es mir auch natürlich egal, weil ich im Endeffekt das ja auch nicht anderen erwarten kann. Ich finde es ganz wunderbar, wenn Spieler das machen, weil sie Freude dran haben und das als Spielangebot einbringen. Also dann zum Beispiel was erzählen oder auf einmal sagen, oh, heute ist der und der Feiertag, da mache ich das und das oder wie zum Beispiel dann jetzt Shahim, der da eben von seinen eigenen Tellern nur isst. Sowas finde ich wunderbar, aber es sollte auch dem Spielspaß allgemein dienen, eben als Couleur, als Angebot und nicht jetzt irgendwie ja zur Qualifikation die Figur spielen zu dürfen, weil das finde ich immer ein bisschen komisch. Und das Einzige, wo ich es einschränken würde, ist für mich, wenn man jetzt einen Tropus spielt, zum Beispiel einen Elf, Zwerg oder Seefahrer und komplett, wirklich komplett völlig dagegen geht, einfach weil man nicht weiß, wie ein Zwerg sich irgendwie in der Fantasy-Welt zu benehmen hat. Und ich meine jetzt nicht, wenn der Zwerg jetzt zum Beispiel ein Außenseiter ist und anders als andere Zwerge und das bewusst so gespielt wird, das geht ja auch, aber wenn man jetzt, wenn jemand sagt, ich spiele jetzt einen Elf und sagt, oh, ich vermisse die Minen und die Erze und ich weiß nicht und gib mir mal mein Bier und ich flechte mir meinen Bart und dann würde ich irgendwann sagen, okay, was ist das irgendwie ein Witz oder ist das ein Elf, der irgendwie, keine Ahnung, ein Zwerg sein möchte, also wie so ein, keine Ahnung, sowas. Und wenn das halt überhand nimmt, finde ich es einfach schwer zu lesen, die Figur, und schwer anzuspielen. Das finde ich dann schon ein bisschen eigenartig. So, und dieses mit den Berufen, würde ich halt sagen, fake it till you make it. Also wenn jemand ein Seefahrer spielt, dann kann der von mir aus einfach völliges blödsigen Kauderwelsch erzählen, wie bei Star Trek oder so, wo die sagen, wir müssen den Knux-Kompensator an den Überschallkupplungs-Lichtdings koppeln, damit es geht. Der kann dann sagen, ja, wir müssen hier auf dem Schiff den Riemen noch auf 5 Zillen stecken und dann können wir schneller fahren, dann lasse ich das gelten, weil es ist ja Fantasy. So. Und ja, und was ich gar nicht haben kann, ich weiß nicht, ob du das sagen wolltest, ist, wenn Leute sich gegenseitig anfangen, mit Real-Life-Wissen zu korrigieren, weil keine Zeit für Arschlöcher, Leute. Das macht man weder im Rollenspiel noch in echt. Zumindest nicht ungefragt, sonst natürlich gern. Ja, also ich finde, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Nee, ich finde es aber schön und ja, also schön fände ich es, aber es muss nicht sein. Mit den Einschränkungen, die ich genannt habe. Josi, wie sieht es bei dir aus? Deine Stirn runzelt sich?
Ja, ich stimme euch total zu. Ich habe bei der Frage, sind bei mir sofort so die Gedanken so plöpp, 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 plöpp aufgeplöppt. Ich musste erstmal ganz schnell runterschreiben. Gerade bei einem Punkt, Henny, bin ich total bei dir. Diese Basics, was einen bestimmten Charaktertypus ausmachen, die sollten passen. Ich erinnere mich da gerne daran, dass ich, als ich einmal Mittelerde Fate geleitet habe, hatte ich jemanden dabei, einen Spieler, der Mittelerde und die Welt von Tolkien geschaffen einfach gar nicht kannte. Er wollte unbedingt einen Elben spielen und hat ihn aber auf eine Art und Weise gespielt wie einen hochmagischen Torvaler in DSA. Also,
okay.
Also von, hey, ich kann zaubern, Feuerball, auf, gib mir mal das Bier. Also so fast genauso, wie du es gerade beschrieben hast, nur halt wirklich gespielt. Und nach so 2, 3 Abenteuern habe ich dann auch gesagt, du, wenn das der Charakter ist, den du spielen möchtest, mach das gerne, aber dann bitte nicht als Elben. Es passt einfach nicht. Es hat für die anderen die Immersion total kaputt gemacht. Von daher, von den Basics, ja, bitte ein bisschen Bescheid wissen, wer was macht. Gerne auch einfach in Rücksprache mit dem Spielleiter. Man kann sich da durchaus bei demjenigen, der das Ganze später leiten wird, da ein paar Informationen zu einholen oder Beratung auch, welche Richtung man spielen möchte. Und ansonsten Hintergrundwissen, Lore-Wissen. Meiner Meinung nach braucht man es nicht. Und ich musste da so ein bisschen schmunzeln. Mein allerliebster Lieblingscharakter, meine Kopfgeldjägerin Dexter, stammt aus Star Wars. Also aus der Spielwelt Star Wars. Und ich habe zwar die ersten 2 Filme, glaube ich, irgendwann mal gesehen, aber ich mag die Lore hinter Star Wars nicht so. Darf ich gar nicht laut sagen. Ist nicht meins. Obwohl, nein, die Lore ist okay, aber die Filme sind nicht meins. Ich habe keine Ahnung davon. Und ich liebe es, diesen Charakter zu spielen. Ich habe ihr einfach eine Amnesie an den Kopf gehext und fantastisch. Ich muss nichts wissen, weil sie weiß nichts von der Welt. Und das kann man, glaube ich, in sehr, sehr vielen Spielwelten machen. Also auch jetzt mal gemünzt auf Aventurien. Wenn ich unbedingt einen Zwerg spielen möchte, aber keine Zeit, keine Muße, keine Motivation von mir aus auch habe, mir ganz viel dazu anzulesen, dann entwickle ich halt gegebenenfalls gemeinsam mit dem Spielleiter einfach eine Möglichkeit, mit diesem Zwerg gemeinsam Aventurien zu entdecken. Ich muss nicht so viel davon kennen, wenn ich bei meiner Familie irgendwo im Wald aufgewachsen bin, weil die haben sich irgendwann mal von ihrem Zwergenstamm entfernt, da fängt schon an. Super, ihr wisst, was ich meine. Also, halt einfach so eine kleine Hintergrundgeschichte, mit der man einfach gemeinsam mit dem Charakter etwas entdecken kann. Ich finde das total spannend, total schön zu sehen, wenn meine Spieler das auch machen. Auch in Stargate habe ich es immer wieder, dass Leute sagen, ich habe noch nie eine Folge davon gesehen, aber ich habe Lust, das auszuprobieren. Und da hatte ich jetzt ganz frisch auch eine Szenerie mit einem ganz neuen Spieler, auch in Stargate, und einem sehr erfahrenen Spieler, sowohl in der Spielwelt als auch in dem Spielsystem. Und das ist ordentlich aufeinander geprallt, in meiner persönlichen Wahrnehmung. Das war dann nämlich ein, ja, welchen Rang hast du denn? Und der neue Spieler, das weiß ich gar nicht. Also den untersten würde ich als Spielleiter total gelten lassen. Ja, aber du musst das doch wissen. Bist du denn jetzt dieses oder jenes? Also, es war eine Art Spielangebot. Ich glaube, es war auch gut gemeint. In meiner persönlichen Wahrnehmung war es nicht gut umgesetzt, weil es wirkte wie, der eine wollte den anderen belehren und das war nicht so angenehm. Also da auch gerne die unterschiedlichen Wissensstände der Spieler einfach berücksichtigen. Und man kann das für sich selbst gerne ausspielen, wenn man ganz viel weiß oder ganz wenig weiß, aber die anderen damit so zu überfrachten, finde ich nicht so nett.
Ja, seid einfach lieb zueinander. Es ist ja wunderbar. Stellt euch mal vor, jemand spielt einen Seefahrer und der andere kennt sich total aus. Da würde ich sagen, hey, wie wäre es, wenn wir beim nächsten Mal vorher einen schönen Parkspaziergang machen, setzen uns hin und du stellst mir alle Fragen, die du mal wissen willst und ich erkläre es dir. Und dann ist das doch ganz toll. Dann hast du ganz viel an der Hand, was du ins Spiel und deine Figur einbringen kannst. Das kann man ja alles machen. Aber es ist halt einfach ein bisschen netter.
Weil ganz ehrlich, das wird mir als Spieler wahrscheinlich ziemlich auf den Keks gehen. Da würde ich mir denken, oh, du möchtest jetzt, dass ich mehr Wissen mir aneigne? Also weiß ich jetzt nicht.
Echt?
Ich persönlich fände das nicht, glaube ich, nicht so schön. Es kommt darauf an, wer es ist und wie es rübergebracht wird. Aber ich persönlich würde mich dann so dargestellt fühlen, als würde man mir sagen, ja, du hast dich nicht genug mit deinem Charakter beschäftigt. Ich erwarte da mehr von dir.
Das
kann aber auch an persönlichen Punkten liegen.
Das ist aber ganz spannend, was das über uns selber aussagt, weil ich fände das ganz wunderbar, wenn jemand sagen würde, komm, ich bring dir da was bei, weil ich finde es total toll, wenn ich von Menschen lernen kann, die was wissen. Aber natürlich, das ist halt die Frage, in meinem Kopf ist Personen natürlich freundlich gesinnt. So, das ist natürlich dann, wie ich mir das vorstelle, so, dass dann jemand sagt, hey, komm, das ist doch super, wenn wir da mal drüber quatschen oder so. Weil ich finde das zum Beispiel spannend, das zu wissen, das zu lernen. Dann sind wir uns aber eigentlich im Kern ja einig. Ich hatte jetzt noch einen Gedanken, der ist mir leider jetzt abhanden gekommen. Vielleicht kommt er ja wieder. Ich hätte ihn einfangen sollen, wie du es immer machst, Josi. Gut, vielleicht kommt ja noch der Gedanke, dann bringe ich ihn einfach nochmal ein. Die nächste Frage, beziehungsweise es ist mehr ein Stichpunkt. Welche Hilfsmittel bei der Erstellung kann man verwenden? Ich sage jetzt mal die Würfel, Stift, Papier etc. ist ja klar, aber es geht jetzt hier darum, Bücher oder Filme zur Inspiration, vielleicht Chat-GPT, also KI oder andere Dinge. Haltet ihr das grundsätzlich für in Ordnung oder fehlt euch da ein puristischer Ansatz oder würdet ihr sagen, Case to Case, habt ihr da irgendeine Meinung zu oder wie seht ihr das? Also ich kann es kurz machen, alles in Ordnung außer KI. Nein, ich finde, also ich persönlich bin da, wie gesagt, wenn das jemand machen möchte, ich finde es schöner, wenn das jemand nicht macht, weil ich mehr über diese Person erfahre dann, aber ich finde das auch in Ordnung. Bücher, Filme finde ich, ehrlich gesagt, wer kann sich davon freimachen, weil ich kann in meinem Kopf auch nicht außerhalb von dem denken, was ich in Büchern und Filmen gelesen habe. Also da finde ich, das ist völlig in Ordnung. Klar, wenn man sagt, ich möchte Legolas spielen, dann könnte man sagen, ich möchte jemanden wie Legolas spielen. Warum? Ja, ich mag den, weil er so und so ist. Das ist ja schön als Ausgangspunkt, finde ich auch in Ordnung. Ja, und ich finde das völlig in Ordnung, so Hilfsmittel bei der Erstellung von Charakteren, wenn man sich aus Fiktion bedient, finde ich völlig okay. Sehe ich keine Einschränkungen bei.
Ja, ich hab's. Ich glaube, ich sehe das so ähnlich wie du. Also ich möchte auch, dass die Spieler, also jetzt gerade auch meine Neuen, wenn die schon einsteigen, dann hätte ich schon gerne, dass sie sich also was Eigenes ausdenken. Natürlich kannst du es irgendwo hier und da anlehnen. Wahrscheinlich machst du es ja unbewusst, dass du es irgendwo hier und da anlehnst, wie du ja vorhin mal gesagt hattest, man bedient sich ja an dem, was man halt eben kennt. Und kritisch sehe ich es dann auch, wenn irgendjemand sagt, boah, ich möchte jetzt aber, wie du es auch schon vorweggenommen hast, ich möchte aber Legolas spielen oder ich möchte Gimli sein oder und so weiter und so fort. Das ist dann schon etwas, wo ich mir halt denke, oder wo ich dann den Spielern auch sage, ja, du kannst dich schon dann orientieren, aber spiel was Eigenes. Ja, guck, du kannst schon was zusammenwürfeln, lass deiner Kreativität freien Lauf und deiner Fantasie, aber versuch jetzt nicht unbedingt eins zu eins irgendetwas zu kopieren, weil das wird meistens wahrscheinlich gar nicht auf diese Welt passen. Wahrscheinlich auch gar nicht zu deinem eigenen Rollenspiel passen, wenn du es dann später mal weiterentwickelst, überhaupt erst mal entdeckst, was und wie du spielst. Da bin ich auch immer so. Also ich sag denen schon, guck lieber, dass du irgendwas Eigenes machst, auch wenn es aus mehreren Sachen zusammengestückelt ist, ist alles gut. Aber jetzt wirklich zu sagen, ey, ich spiele jetzt Gandalf nach.
Naja.
Da bin ich ganz bei dir.
Rosi, wie siehst du das?
Ja, ich unterschreibe eure Aussagen.
Aber... Achso, nee, und.
Nee, okay, und. Sorry. Kein Aber. Und.
Kein Aber.
Ich habe auch schon ChatGPT genutzt als Inspiration für Charakteraspekte bei Fate. Und tatsächlich sehr unentschlossenen Spielern oder die, die Probleme haben mit den Formulierungen, bei Fate-Charakteraspekten zum Beispiel sind es freie Formulierungen, denen empfehle ich das auch, wenn die generell KI-affin sind. Das kann sehr gut helfen, das so ein bisschen zu definieren. Und es gab sogar einen Charakter, den ich leider nie gespielt habe, der war echt cool. Den habe ich ganz, ganz viel mit Hilfe von ChatGPT ausgearbeitet. Ich habe immer wieder reingegeben, hier, das und das sind die Basischaraktereigenschaften. Gib mir doch mal bitte eine Szene aus dem und dem Umfeld vor, dann kann ich gucken, wie mein Charakter da reagiert. Weil es hat mir Spaß gemacht in dem Moment. Es war irgendwie recht interaktiv und ja, es hat auch gut funktioniert. Ich hatte hinterher einen sehr guten Charakter, wie gesagt, der leider nie zum Einsatz gekommen ist. Aber ich hätte mit ihm die Welten überrennen können, mit ihm und seiner Armee von Ameisen.
Aha. Und Ameisen?
Ne? Ja.
Nice. Ja, ich bin ja ein großer KI-Skeptiker. Ich finde aber, und es ist ja nochmal immer der Unterschied, ob man unterstützt oder ersetzt. Und ich finde, da würde ich so ein bisschen gucken. Also wenn jetzt jemand komplett einfach gar keinen eigenen Input reingibt, dann finde ich es halt schade. Aber wenn jemand sagt, ich nehme das als Hilfsmittel, ist das natürlich, wäre das für mich auch okay. Beziehungsweise wenn die Person sagt, anders geht's nicht, dann würde ich jetzt auch niemals sagen, das wäre ein Grund, dass du jetzt nicht in der Runde mitspielst oder so. Also so weit geht es jetzt bei mir auch nicht. Ne? Ja, genau. Ach übrigens, mir ist eingefallen, was ich eben sagen sollte. Bei dem Helfen, den Elfen, der in Mittelerde nicht reingepasst hat. Josi.
Ja.
Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, ein anderes System zu spielen, weil man kann ja auch überlegen, okay, Wie zum Beispiel die Warhammer-Elfen. Das ist ein ganz anderes Kaliber als jetzt bei DSA oder so. Und ich finde, da kann man ja auch mal schauen, hey, was möchte ich eigentlich? Was möchten wir spielen? Wenn jetzt jemand sagt, man hat so eine Gruppe und ihr merkt, das sind alles Mörder-Hobos, ja, dann kann man sagen, hey, dann spielen wir kein hier Fairy-Setting, sondern wir suchen uns irgendein total gritty Fantasy-Setting wie Warhammer zum Beispiel, so ein Dark-Fantasy oder so. Und das kann ja auch eine Möglichkeit sein, einfach dann zu schauen, wechseln wir vielleicht das System, wenn es nicht passt, anstatt den Leuten irgendwie, das ist auch eine Möglichkeit, ja.
Oh ja, und wenn das alles zu heftig wird, dann wechseln wir zurück zu, wie heißt das, Power, Plüsch und Plunder, bei Power, dem man Kuscheltiere spielt. Ich genau. Habe es noch nie gespielt, aber ich freue mich sehr drauf.
Ja, ich würde es auch gerne mal spielen. Ach, eine Sonderfolge, wo wir das spielen. Ja, das wäre doch was.
Oh Mann, oh Mann.
Ja. Sagt hey ho, wenn ihr es mal haben wollt. So, also, nächste Frage. Das Auswürfeln der Details, Haarfarbe, Augenfarbe etc. Da haben Josi und ich ja letztens auch, hatten ja die Ehre. Zu welchem Grad würdet ihr den Spielerinnen, ich sag mal in Anführungszeichen, erlauben? Das klingt ja immer so hochtrabend, aber wäre es für euch in Ordnung, wenn Dinge nicht ausgewürfelt werden? Und bei welchen sagt ihr doch, das muss ausgewürfelt werden? Besonders wenn es um Dinge geht, die spieltechnisch relevant sein könnten, wie zum Beispiel Geld, Größe etc. Wo zieht ihr die Grenze? Seid ihr da ganz frei oder sagt ihr, alles wird ausgewürfelt oder situativ? Was sind eure Meinungen dazu?
Gute Frage. Ich habe irgendwo mal so eine Grenze gezogen, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig wasserdicht ist, aber ich habe gesagt, alles, was das Schicksal beeinflusst, also was du selber nicht groß in der Hand haben kannst, wie jetzt beispielsweise Hintergrund, Herkunft, das wird ausgewürfelt, wobei ich dann aber auch schon gemerkt habe, dass ich den Spielern natürlich sage, wenn sie gern diese und jene Haarfarbe hätten, diese und jene Augenfarbe, wenn sie halt diese Details an ihrem Charakter gerne hätten, einfach damit es für sie einfacher ist, sich diesen Charakter vorzustellen, sich mit dem dann zu identifizieren und vor allem, wenn sie nachher halt genau dieses Bild im Kopf haben, dass sie ihren Charakter immer wieder einfach beschreiben können, weil sie halt einfach in- und auswendig wissen, wie der aussieht, dass sich dann schon. Ich verwende manchmal aber auch diese Würfelsachen auch als Inspirationsquelle oder als Anhaltspunkt, dass sie halt einfach beispielsweise auch sehen können, jetzt beispielsweise Körpergröße, ja, dass man sagt, okay, du willst ein Elf sein, dann kann man mal gucken, Elfen sind normalerweise zwischen so und so viel Zentimeter groß. Magst du würfeln oder magst du selber bestimmen, wie groß du sein möchtest? Das muss halt zu deinem Bild passen. Da bevorzuge ich dann halt diese Mischform, wie gesagt, aber wenn es dann halt um Dinge geht wie den Hintergrund, wo man ja wirklich gar nichts in der Hand hat oder wo es auch, glaube ich, ganz gut ist, damit man nichts in der Hand haben kann, weil ich glaube, gerade bei meiner Jugendgruppe, die hätten natürlich am liebsten alle reiche Eltern wohl betucht und immer genügend Geld in der Tasche. Ja, ich glaube, da ist es ganz gut, wenn die das auswürfeln. Und die Beobachtung war dann auch tatsächlich so, dass dieses Auswürfeln, das ist auch für die dann ein totaler Nervenkitzel gewesen, ja, zum Gucken und dann auch untereinander vergleichen, hey, was war mit deinen Eltern und so weiter und so fort. Also ja, also ich habe da so diese Richtlinie, alles, was du nicht wirklich selber in der Hand haben kannst, weil es Schicksal ist, wird gewürfelt, aber die Sachen, wie du es dir gerne vorstellst, wie dein Charakter sein soll, Augenfarbe und so weiter, einfach damit es deiner eigenen Vorstellung entspricht, das kannst du dann selber bestimmen.
Ich hätte auch schon fast gesagt, dass alles, was spieltechnisch relevant ist, also nicht nur vier Fertigkeiten und Werte, sondern auch sowas wie der Hintergrund, das Geld und so weiter, dass das ausgewürfelt wird, das finde ich auch gut. Sowas wie Aussehen, ja, wer Spaß dran hat, auswürfeln. Ansonsten ruhig selbst bestimmen, wie du gerade auch schon gesagt hast.
Ja, also ich als Geschichtenerzähler, ja, ich finde das Auswürfeln ja schöner, aber es hört für mich da auf, wo der Spielspaß der SpielerInnen angenagt wird. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, ich finde das total doof, mir vorzustellen, dass ich jetzt blond bin, das passt, finde ich auch wirklich detrimental zu meinem Spielspaß, dann sage ich ja natürlich nicht so. Wenn jetzt jemand sagt, ach, was, ich bin blond jetzt, habe ich nicht gedacht, was mache ich denn jetzt damit? Aber okay, ist halt so. Dann denke ich, ja gut, das ist vielleicht nicht, was du dir vorgestellt hast, aber offensichtlich findest du es amüsant. Und das hatten wir jetzt, Josi und ich werden das wahrscheinlich öfters zitieren, weil wir jüngst eine Charaktererschaffungsrunde hatten. Unser Skalde hat auch bei seinen guten Eigenschaften so gewürfelt, dass es auch nicht mehr so richtig gepasst hat. Und er fand das auch ganz witzig und musste dann ein bisschen umdenken so. Von deiner Figur. Und ich finde auch, man sollte halt alles grundsätzlich zulassen, wenn es wirklich dazu führt, dass die Menschen ansonsten Spielspaß flöten geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, aber auch, dass erfahrene SpielerInnen da relativ locker sind Und Daniel, ich weiß nicht, du hast ja jetzt die Erfahrung gemacht, dass das gut passt, aber ich würde zum Beispiel mir vorstellen können, dass jemand, der das erste Mal spielt, da ein bisschen weniger flexibel ist und mit der Zeit wahrscheinlich auch Lust hat, mal was anderes zu spielen. Deswegen würde ich dann auch am Anfang erstmal sagen, komm, spiel, was du willst, mach erstmal. Und dann gucken wir mal irgendwann beim nächsten Charakter, ob du mal vielleicht so ein bisschen mal gucken willst, was du kriegst. So, also würde ich auch einfach mal ein bisschen Zeit geben. So. Vorteile finde ich jetzt blöd, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin jetzt ein Torvaler, aber ich habe total reiche Eltern, nur damit ich viel Geld habe. Das würde ich tatsächlich unterbinden, wenn ich das Gefühl habe, dass es nur in meinem Spiel Vorteil gibt. Aber das wäre auch ein Typ Spieler, mit dem ich gar nicht gut könnte, weil so Powergaming ist eigentlich bei mir am Tisch echt schwierig. Da bin ich raus. Also wenn ich schon merke, da sagt jemand, ja, hier, und dann habe ich das und das und ich habe dies und das und das bringt mir einen Vorteil im Spiel, da würde ich auch schon denken, so, ei. Das ist nicht so meine Art zu spielen, deswegen passen wir wahrscheinlich gar nicht zusammen. Also ja, am liebsten alles auswürfeln, aber nur insoweit, dass es den Spielspaß nicht verringert. So. Also ich finde auch bei den guten Eigenschaften, bei mir wird ja auch gewürfelt und nicht verteilt, auch bei D&D. Aber wenn da jetzt jemand sitzt und sagt, Leute, ich bin todunglücklich, da, also würde ich, wenn es hart auf hart kommt, auch nicht sagen, das musst du jetzt spielen, du musst jetzt hier jahrelang da sitzen und das scheiße finden. Also das könnte ich jetzt auch nicht, so. Weiß ich nicht. Habe ich aber auch noch nicht erlebt. Habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand eine Figur erschaffen hat und dann einfach gesagt hat, so, ich habe den jetzt erschaffen, Hintergrund, Werte, bla bla bla, stundenlang saßen wir jetzt hier. Ehrlich gesagt, finde ich den doof.
Ja, aber anders.
Erzähl.
Damals.
Das war noch
toll. In meinen jungen Jahren. Da
waren die Hellenbögen noch schwarz-weiß. Ah nee, die sind ja immer noch schwarz-weiß.
Ich habe in meiner Teenagerzeit mit DSA 1 und 2 angefangen und ich weiß nicht mehr, welches von beiden Regelwerken es war. Wenn man nicht die Werte XY erreicht hat, war man Abenteurer. Egal, wie viel Lust man hatte, irgendeinen anderen Typus zu spielen, man war Abenteurer, wenn man nicht, keine Ahnung, Mut, Klugheit, sonst was auf 13 oder sonst was hatte. Mhm. Ich meine, das war DSA 1, ich weiß es aber gerade nicht mehr genau, bei uns war das irgendwie gemischt, beziehungsweise ist es halt ein paar Jahre her, ich weiß es nicht mehr genau. Und das habe ich sowohl als Spielerin als auch als Meisterin, ich habe sogar ein bisschen selbst gemeistert damals, erlebt, dass die Leute, wenn die total Lust hatten, halt auch einen bestimmten Heldentypus zu spielen, dann traurig waren, wenn sie erstmal Abenteurer waren und erstmal aufleveln mussten, um dann später erst zu ihrem richtigen Heldentypus zu werden. Das habe ich erlebt, ja.
Ich hatte das nur einmal einmal erlebt, als ich noch jung war, vor langer, langer Zeit, irgendwo so 18, 19, irgendwo mit den...
Du sagst jetzt 1800.
19, ja.
Ja, dachte ich auch. Wer ist dein Vampir?
Hey, weißt du, ich sehe doch gar nicht so alt aus.
Du hast dich verplappert.
ich bin Vampir eigentlich. So, Leute, das war's jetzt mit dem Podcast. Nein, ich hatte halt, als ich so 18, 19 war und wir Cyberpunk gespielt hatten, hatte mein damaliger Spielleiter, von dem ich ja sehr viel gelernt habe, Sebastian, ob du es zufällig hier irgendwie hörst, ich weiß es nicht, liebe Grüße. Wir hatten diese Regel, dass wir die Grundcharakterwerte bei Cyberpunk in höchstens 3 Durchgängen auswürfeln. Das heißt, du machst halt einen Durchgang, würfelst aus und wenn es dir nicht gefällt, machst du einen zweiten Durchgang, aber der erste Durchgang verfällt, der ist einfach weg. Ja, und den dritten musst du dann quasi nehmen, einfach damit wir halt auch nicht diese Super-Power-Game-Orgien irgendwann mal hatten. Naja, auf jeden Fall, ich hatte halt den ersten Durchgang, hab nicht so gut gewürfelt, dann dachte ich, komm, ich würfel noch einen zweiten Durchgang, wird schon besser werden. Nein, im Gegenteil, es wurde schlechter und dann dachte ich mir, okay, komm, dritter Durchgang wird jetzt richtig gut, kann nur besser werden im Schnitt, auch so statistisch gesehen. Und dann so, nein, das war ein ganz schwacher Charakter. Mit dem war ich dann tatsächlich so ein bisschen unglücklich, weil egal, was ich machen wollte, ob ich jetzt irgendwie schießen wollte oder mit dem Motorrad fahren, Auto fahren, fliehen, schleichen, verstecken, einbrechen, es war halt alles, es hat halt für alles einfach nicht gereicht, weil halt die Grundwerte nicht so toll waren. Und dann ganz ehrlich, am Ende von der dritten Session, als ich dann auf so eine Tretmine drauf bin und der gestorben ist, dachte ich mir auch so, ach ja, schade. Machen wir den nächsten Charakter. Oh Gott, es tut mir echt leid, Fireball. Du warst ein schwacher Charakter, aber ja,
ging mit Fireball? Fireball?
Ja, Fireball hieß der
mit. Der hieß mit Fireball?
Straßennamen hieß der.
Schwacher Charakter mit starkem Namen.
Ja,
Fireball.
Am Ende nachher.
Mein Name ist Fireball. Ah.
Ja, interessant.
Ja.
Krasser Charakter, ey.
Oh mein
Fireball.
Sehr schön.
Ich meine, ein Aspekt davon, wenn eine Figur am Anfang vielleicht schwächer oder was auch immer ist, ist ja, es ist ja auch möglich, dass die Figur stärker wird. Das ist ja eigentlich auch was Spannendes. Klar ist es schwer, es jemandem nahezulegen, der gerade abgefuckt ist und so, aber im Großen und Ganzen, gerade bei DSA hast du ja 20 Stufen, die du steigerst, inklusive guter, schlechter Eigenschaften und Talenten und so, dann man kann ja stärker werden oder geschickter oder klüger, was auch immer. Also von den Werten her jetzt, das geht ja auch.
Das fand ich auch ganz spannend. Hier beim Auswürfeln von der Amazone habe ich bei den positiven Eigenschaften wirklich richtig gut gewürfelt. Und ich gucke mir mein Ergebnis an, denke, also vielleicht würden sich andere denken, boah super, nichts unter 10, nichts, ich glaube sogar nichts unter 11 habe ich, keine Ahnung, ein Startwert. Das ist, ich fand es in dem Moment echt schade. Ich mag das eigentlich lieber, wenn man dann in irgendwas nicht so gut ist und habe mich dann richtig gefreut, dass meine negativen Eigenschaften zumindest größtenteils auch relativ hoch sind. Also, dass ich dann damit ein bisschen mehr Handhabe für Charakterspiel habe. Aber es war so echt, ich sehe die guten Würfelergebnisse und denke mir, ach schade, Menno.
Ja, du warst ein bisschen betröppelt. Ja. Das ist halt eine gut ausgebildete Amazone. Was willst du machen?
Das
willst du
ja, haben. Das ist eine schöne Begründung dafür.
Genau. Haben wir als MeisterInnen etwas, das wir als Aspekt bei der Erschaffung nicht mögen? Das ist jetzt eher eine persönliche Frage. Es muss nicht DSA sein, aber irgendein, wo wir sagen, das finde ich nervig, langweilig, uninteressant, lasse ich weg, was auch immer, schwierig, konfliktbehaftet, irgendwas, was wir negativ konnotieren bei Charaktererschaffung?
Meinst du jetzt regeltechnisch oder?
Alles, irgendwie. Das ist jetzt wirklich eher so eine Frage an euch oder an uns. Also ich mag die Talentaufschreiberei bei DSA nicht, das kann ich schon sagen. Das ist mir zu krampfig. Und ich mag, mögen ist nicht, ist das falsche Wort, aber ich halte zu komplexe und schon krasse Hintergrundgeschichten für unzuträglich fürs Spiel. Aber das ist nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil ich finde, das ist ein bisschen im Weg so. Also wenn man schon, so als hätte man 20 Jahre ein Abenteuerleben hinter sich, Kriege und Königsmorde und so, das meine ich jetzt. Nicht, dass die lang ist, sondern dass ich denke, okay, da ist einfach nicht viel Luft mehr nach oben. Aber das ist auch nicht mögen, sondern das halte ich halt einfach für ungünstig. Aber ansonsten, nö, ich finde das eigentlich immer alles so. Also, habt ihr da was?
Ich kann ja mal einen Anfang machen, wobei ich jetzt echt auch tatsächlich überlegen müsste. Also zum einen, was du gesagt hast, diese Talentabschreiberei, das ist dann tatsächlich so ein bisschen der drögere Teil bei den alten DSA-Sachen. Was mich dann auch so ein bisschen nervt, ist, wenn dann irgendwie noch abhängig vom Geburtstag und von deiner Region und von deinem Monat und was weiß ich noch nicht alles, wenn du dann noch diese ganzen Boni noch irgendwo zusammenklauben musst, weil die in dem Regelwerk, glaube ich, so ein bisschen in Mantelschwert und Zauberstab waren, die, glaube ich, so ein bisschen verteilt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das hat mich so ein bisschen genervt. Und dann noch so ein anderer ähnlicher Aspekt, was du auch gerade gesagt hattest, wenn dann schon ein Spieler versucht, über seine krasse Hintergrundgeschichte noch über irgendwelche Zusatzboni zu verhandeln, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. What? Ja, dass mich das dann, ja, so wie du es gerade gesagt hattest, ja, beispielsweise, er war mit Anfang 19 schon in irgendwie 3 unglaublich riesigen Schlachten mit dabei und dann noch eine Seeschlacht, ob er dann nicht irgendwie ein paar Boni haben könnte auf Schwerter und auf Seefahren und auf weiß ich nicht was, einfach wegen der Hintergrundgeschichte und ich einfach nur gesagt habe, nein, du bist einfach Stufe 1 Abenteuer, du hast noch nicht großartig irgendwas erlebt, ja, oder großartig jetzt irgendwo kämpft. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, das war dann auch so ein bisschen schade, diese Freude beim Charakter erschaffen, dass du dann da quasi schon so Reibefläche eben hattest. Und ansonsten, wenn es sich zu ewig zieht, das ist bei einer Charaktererschaffung, dann wird es auch irgendwann mal so ein bisschen schwerfällig. Und ich hatte es ja ein paar Mal jetzt bei den letzten Folgen schon erwähnt, ich hatte ja die siebte Klasse bei mir, wo ja insgesamt 15 Leute spielen, dann hatten wir eine Mittagspause, wo dann echt, ich glaube, 11 von denen da waren und das hat sich halt gezogen und gezogen und gezogen und irgendwann mal war es auch so, ah, okay, jetzt ist aber auch gut mit Charakter erschaffen. Ja, also nicht zu viele auf einmal, wäre jetzt halt so ein Punkt. Ja, wenn du jetzt so 3, 4 Leute hast, dann ist es okay, sobald du dann irgendwie aus irgendwelchen organisatorischen Gründen, so wie ich, 11 Charaktere hintereinander schaffst oder parallel nebenher, dann ist es echt so, ach, war froh, dass die Mittagspause dann einmal zu Ende war.
Ja, das dauert. Ja. Das ist ja eigentlich eine ganze Spielsitzung quasi meistens oder eigentlich immer mindestens, ja.
Ja, stimmt. Ich habe eigentlich nur noch etwas, was sich aber insgesamt im ganzen Spiel wahrscheinlich auswirkt. Es ist so ein bisschen schon die Stimmung zwischen Spieler und Leiter, also wenn die Charaktererschaffung zumindest angeleitet wird vom Spielleiter. Wenn zum Beispiel der Spielleiter jemandem, der neu ist im System, währenddessen noch ein bisschen die Regeln erklärt und dann aber ständig vom Spieler zum Beispiel unterbrochen wird. Und dann sich auf was anderes konzentriert wird. Oder wenn zum Beispiel auch in Spielwelten, die ein bisschen ernster angesetzt sind, also sowohl Aventurien als auch D&D, als auch mein Mittelerde-Fate oder so, sind alles keine Trash-Settings oder Trash-Spielwelten oder so, im Gegensatz zum Weihnachtswinter-Wunderland vielleicht. Aber wenn da eine super alberne Stimmung am Tisch ist, kann ich das nicht immer, also am Tisch mache ich das ja nicht, aber ich kann das nicht so gut packen. Ich mag es, wenn gelacht wird, ich mag es, wenn geblödelt wird, aber nicht, wenn das so als so Larifari nebenher Blups, Gedöns abgetan wird. Dann habe ich das Gefühl, das bekommt nicht die richtige Wertschätzung, dass man da gerade Charaktere schafft. Ich mag es, wenn da schon Herzblut mit drin steckt.
Interessant.
Aber das wirkt sich halt bei mir aufs ganze Spiel aus. Ich mag das auch nicht, wenn das in Spielrunden so nebenher irgendwie nur so plätschert.
Ich glaube, da habe ich eine Sache, weiß jetzt nicht, ob die so richtig dazugehört, aber ich mag es dann jetzt beispielsweise nicht, wenn irgendwelche automatischen Charaktereditoren verwendet werden. Also wenn du da irgendwo so eine Website aufmachst und dann sagst, würfel mir einen Charakter aus und dann ist es so, da hast du. Sondern ich habe es jetzt auch versucht, meinen Jünglingen sozusagen, den Siebtklässlern jetzt auch so beizubringen, dass das halt wirklich alles durch ihre Hand geht, dass die halt auch verstehen, wen sie da erschaffen und was sie da erschaffen und warum das so ist und wieso, was da von welchen Werten abhängt, einfach, dass sie halt diesen Gesamtzusammenhang bei der Charaktererschaffung sehen. Und das mag ich sehr, dieses durch eigene Hand erschaffen, und von daher mag ich es halt eben nicht, wenn du jetzt als Spieler irgendwie sagst, okay, ich lasse mal halt irgendeinen Charakter raus mit irgendwelchen Werten, du weißt gar nicht, wie es zustande kommt, es ist auch kein persönlicher Feinschliff dabei, und dann, es fühlt sich für mich unpersönlich an, würde ich jetzt auch nicht wollen. Jo, das mag ich nicht.
Da fragt man einmal die Meister, was sie nicht mögen, und dann geht es richtig rund, so einer, immer noch mehr, ich hab auch noch was.
Ja, hier.
Ja. Ja, es hilft, finde ich, wenn man es schon oft gemacht hat, auch wenn man SpielerInnen hat, das hatte ich ja jetzt auch bei uns, Josi, die das wissen und dann auch sagen, ja, das ist aber jetzt so. Und wenn das Spiel dann losgeht, hat sich die Sache erledigt, weil die Figuren spielt man ja erstmal hoffentlich eine längere Zeit. Wir werden sehen.
So,
jetzt kommt eine schöne Frage. Ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind. Wahrscheinlich. Wenn nicht, wäre ich gespannt. Oha. Dürfen Charaktere, SpielerInnen, Geheimnisse vor dem Meister haben? Ich sag schon mal nein, dankeschön. Nächste Frage.
Ja.
Nein, ich habe gesagt nein, Jungs.
Ja, aber ja.
Ja, also wer möchte zuerst? Also ja, ich habe das jetzt, ich kann dazu noch mehr sagen, aber ich möchte dich als Erster antworten. Also ich kann nicht, muss ich aber nicht.
Ich würde sagen, mach doch mal, antworte doch mal zuerst, weil ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was ich mir darunter vorstellen soll, kann.
Also dürfen, ich setze ja heute viele Worte in Anführungszeichen und in sowas wie dürfen. Es geht ja nicht darum, dass ich das nicht erlaube, sondern dass ich es nicht verstehe, warum das sein muss, weil die Intention, dahinter ein Geheimnis zu haben, vor mir oder vor dem Meister, vor der Spielwelt, ich weiß nicht, wozu das führen soll. Also ich muss es ja auch als Meister anspielen können oder aufnehmen können und bewerten können. Und deswegen sehe ich halt nicht den Grund, dass man Geheimnisse als Figur vor dem Meister hat. Zum Beispiel, ich habe noch einen Giftpfeile in der Tasche, in denen du nicht weißt oder so. Das zum Beispiel auf gar keinen Fall. Vom Hintergrund her finde ich es schwierig, weil ich nicht genau weiß, wieso. Also ich kann die Frage schwer beantworten, weil ich mir kein Beispiel vorstellen kann, wo ich denke, okay, aber warum soll ich das nicht wissen? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich spiele jetzt einen Zwerg und so weiter und so, aber ich habe zum Beispiel damals meinen Onkel bei einem Arbeitsunfall, als ich in der Lehre war, den ich verschuldet habe, ist der gestorben. So. Und das bewegt meinen Charakter und beeinflusst meine Figur, aber das verrate ich auch dem Meister nicht. Und das kommt aber irgendwann raus, dann denke ich so, ja, aber es ist ja super, aber das kannst du mir ja auch vorher, das kannst du mir ja trotzdem sagen. Also es muss ja kein Geheimnis sein. Das heißt ja nicht, dass ich das anspiele oder so weiter. Also ich würde sagen, nein, weil wir gerne nicht. Und wenn jemand sagt, ich hätte gerne ein Geheimnis von dir, würde ich gerne hören, warum. Und hör mir das an. Und wenn das sinnvoll wäre, würde ich jetzt auch da nicht dem gegenüber komplett unaufgeschlossen sein. Aber ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Aber es ist ja leider kein Spieler jetzt da, der uns das mal erklären könnte, warum er das machen würde. Wie ist es mit euch?
Doch, ist einer. Ich habe das tatsächlich schon gehabt als Charakter. Ich hatte ein Geheimnis vor meinem Spielleiter. Also mein Charakter hatte ein Geheimnis vor dem Spielleiter.
Erzähl doch mal.
Sonst grundsätzlich muss ich erstmal dazu sagen, auch eher nein. Gegenüber den anderen Charakteren ja gerne, weil dann gibt es schön viel aneinander zu entdecken. Das finde ich klasse.
Auf jeden
Aber
Fall.
Aber gegenüber dem Spielleiter eher nicht. Lieber in Rücksprache, dass man das auch gegebenenfalls zusammen anspielen kann oder sonst was, dass es einfach Spielmöglichkeiten gibt. Ich hatte trotzdem mal einen Charakter, meine geliebte Halbdämonin Morwenna, die ganz offen und klar kommuniziert hat, sowohl IT als auch OT, dass sie ein großes Ziel hat im Leben, was sie unbedingt erreichen möchte. Und daraufhin hat sie mit allem hingearbeitet, mit jedem Wort, mit jeder Tat, die sie getan hat, wirklich dieses Ziel stand im Fokus. Steht's immer noch. Und was dieses Ziel allerdings war, habe ich weder den anderen Charakteren noch dem Spielleiter verraten. Mein Grund war es einerseits, dass ich diesen ganz spezieller Charakter gewesen, dass ich sie auch davon ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Wenn man sich so einen versteinerten Eisblock oder einen vereisten Steinblock von mir aus vorstellt, dann hat der so eine Schutzschicht um sich rum. Also das passt halt sehr gut zu ihr und da durfte auch ein Spielleiter nicht drankommen. Auch da musste eine gewisse Distanz sein. Distanz ist das Wort, was ich gerade gesucht habe. Da musste eine gewisse Distanz sein und das, also ein komplettes Durchlässigsein auch für den Spielleiter hätte zu diesem Charakter für mich persönlich in der Wahrnehmung nicht gepasst. Das ist allerdings also jetzt ein Geheimnis gewesen, was keinen spielrelevanten Einfluss hatte. Also natürlich hat es sie motiviert, das war ihre Motivation. Aber das war jetzt nicht wie die Giftpfeile. Also sowas geht gar nicht für mich. Also jetzt keine Sachen, nee, das jetzt nicht. Aber halt so eine Motivation oder von mir aus ein, keine Ahnung, ich traue um meine Schwester oder so. Ja, ich finde sowas ist in Ordnung. Aber selbst jetzt würde ich mich scheuen, das zu verraten. Und ich frage mich gerade, ob ich das in einer der letzten Folgen getan habe. Was ihre Motivation ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was wir beschwafelt haben.
Das ist ja schon lange her, einen ganzen
Monat. Ja.
Da muss ich aber einmal einhaken, Josi, weil ich finde, Geheimnis ist für mich nur dann Geheimnis, wenn ich als Meister gar nichts darüber weiß. Wenn ich es nicht in Gänze weiß, ich weiß zum Beispiel bei Shahim, das wisst ihr ja von den Schwafelhelden, da gibt es ja die Geschichte mit seinem Pferd, was mit dem Pferd damals passiert ist. Das weiß ich, aber nicht, was passiert ist. Aber das ist nicht so wichtig, weil die Auswirkung auf den Charakter und die Figur und das alles, wie ich das als Meister handhaben kann, das kann ich ja auch so. Und das finde ich zum Beispiel auch in Ordnung. Wenn zum Beispiel jemand hat eine Figur und sagt dann, wir haben so schlimme Beispiele, aber wenn man jetzt sagt, das Tragische ist mir passiert, im Kern, dann reicht mir das zum Beispiel auch als geheim, dass dann weiß, es ist ja nicht geheim, nur es ist halt vielleicht nicht ausgeführt in einem Detail. Das finde ich, das ist okay, aber so grundsätzlich wissen, worum es da geht, würde ich halt schon gerne. Ich halte es auch für zuträglicher für die SpielerInnen, damit ich das halt auch aufgreifen kann, weil das ist ja wahrscheinlich auch der Wunsch dann, dass man sagt, ja, das soll mich nochmal heimsuchen oder ich will Rache üben und das kann man ja viel schöner gemeinsam gestalten, auch als Gruppe eigentlich, würde ich jetzt mal sagen. Jo.
Ich frage mich gerade, wo man da die Grenze zieht zwischen diesem Geheimnis. Es ist irgendwie ein Geheimnis, das dann gar nicht ausgesprochen werden muss. Und ich frage mich dann auch, ab wann ist es denn für mich als Spielleiter ein Geheimnis, wo ich denke, es muss ich eigentlich gar nicht wissen. Weißt du, wie jetzt zum Beispiel, was ist denn jetzt die Motivation von Charakter XY? Was treibt denn jetzt an? Ist es Sehnsucht? Ist es Rache? Ist es Liebe? Ist es wenn man mir das jetzt nicht offenlegt, ist es dann jetzt quasi schon so ein Geheimnis und ist es nachher genau das, wo ich dann schon als Meister nervös werde und denke so, wieso verrät er mir das jetzt nicht? Oder ist es jetzt da so eine Sache, wo ich sagen kann, ja, okay, das ist dann halt irgendwie, vielleicht wird es dann später irgendwie offenbart oder und so weiter und so fort. Andererseits, wenn das jetzt so eine Art von Geheimnis ist, sagen wir mal jetzt mal so ganz lapidar, dass der Charakter irgendetwas in einer Schublade liegen hat und das nie erwähnt, ja, und dann kommt irgendwie in der Kampagne ein Höhepunkt und dann sagt der Charakter, ach, übrigens, ich habe alle Beweise hier in dieser Schublade, aber ich habe das nie dem Meister gesagt, ja, das wäre dann schon was, wo ich auch sagen würde,
ja,
ja. Genau, da krampft sich's dann zusammen, ja. Aber ich denke, ja, aber ich denke, wenn jetzt halt irgendein Charakter nicht seine Motivation gerade auf dem Ärmel trägt oder sowas oder das irgendwie so geheim hält, ist es jetzt wirklich so ein Geheimnis, was dann schon aus dieser Spielebene rausrutscht, wo es dann Reibereien zwischen Spielleiter und Spieler gibt? Das ist jetzt, glaube ich, so die Frage. Da ist irgendwo die Grenze bei mir noch nicht so klar. Also ich weiß, dass es da so offensichtlich wohl so eine Grenze gibt, was ich jetzt gerade aus euren Anekdoten rausgehört habe. Ich selber hatte das jetzt nie, dass ein Charakter so etwas total geheim gehalten hat, wie dieses Schubladenbeispiel. Aber dass jetzt nicht jeder am Tisch immer seine Motivation offen dargelegt hatte. Ich meine, wir hatten halt beispielsweise auch schon mal einen Fall bei Cyberpunk, da haben sie auch einen Spieler, da haben Spieler einen anderen Spieler wegen einer Vorgeschichte in eine Falle gelockt und dann halt einfach abgemurkst. Ja? Wo ich dann, und ich wusste das als Spielleiter nicht, dann dachte ich auch so, okay, das war mal eine interessante Situation. Die Spieler haben es auch alle locker genommen. Der eine hat schon, glaube ich, geahnt, was auf ihn zukommt. Ja, also es war von daher alles fein. Ja, aber das war auch etwas, wo ich dann gedacht habe, hey, die haben das so gut verdeckt gehalten und denen diese Falle gelotst und dann...
Also wow. Schon
ja, heftig, aber wow.
Heftig.
Ja. Und ich wusste halt auch nichts. Ja, also der Spielabend lief dann natürlich total anders, weil auf einmal war halt dieser eine Spielcharakter tot. Ja. Der Spieler war auch überrascht, aber hat auch mal so gut gespielt. Ja, also es war alles in Ordnung, aber es war echt interessant. Habe ich bisher nur ein einziges Mal so erlebt, dass die das dann quasi wirklich vor dem Spieler und vor mir geheim gehalten hatten und dann nur gemeint haben, ach ja, übrigens, jetzt ziehen wir unsere Waffen und wir schießen jetzt über den Haufen. Dieses Konzernerschwein, ja. Oh Mann. Ja, interessant. Interessante Frage, ja. Mhm.
Ich finde, es ist für mich auch total schwer damit, das einzugrenzen, weil es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, was ich sage, aber ich finde, es geht ja auch darum, ob man, inwiefern man die Autorität der Spielleitung so ein bisschen untergräbt. Mhm. Bei Shahim nehme ich jetzt nochmal als Beispiel. Shahims Präferenz an Partnerwahl war mir nicht ganz bewusst, bis er das dann einmal im Abenteuer, da wo es in der Wüste anfängt, ausgespielt hat, als die Prinzessin ihn gefunden hat. Und das wusste ich nicht, aber das war für mich in Ordnung. Das ist aber auch sehr persönlich, das ist seine Figur, seine Ausgestaltung, da grätsche ich natürlich nicht rein. Wenn aber Shahim jetzt irgendwann sagen würde, haha, ich bin eigentlich ein Spion des Kalifen und ich bin auf einer geheimen Mission unterwegs, und dann würde ich sagen, Moment, das muss ich mitentscheiden, weil das die Welt unabhängig von seiner persönlichen Entscheidung ein bisschen zu sehr zergrätscht. Wenn er das machen möchte, dann kann er sagen, du, ich hatte eine tolle Idee. Wie wäre es denn, wenn? Und dann würde ich auch sagen, ja, das kannst du gut gestalten, nimm mich mit ins Boot, wir machen das. Aber wenn er das im Game auf einmal raushaut, fände ich schwierig, besonders wenn es was total zerschießt. Also nicht nur Couleur ist, sondern ich dann auch sage, okay, dann das kippt ja das ganze, die ganze Storyline und macht so, also das finde ich halt. Und ich weiß nicht, ob es mir um Autorität geht, weil das klingt so ein bisschen, als wäre ich jetzt einfach nur angefressen davon, dass man mich irgendwie übergeht. Aber ich finde das erste Beispiel finde ich ganz wunderbar, weil das ja auch für mich natürlich egal ist, sollte, ne, wie für jeden Menschen es sein sollte, auch im echten Leben übrigens. Ne, nochmal hier. Aber das zweite ist halt so ein bisschen, das grätscht mir halt in so mein Worldbuilding rein, so ein bisschen. Das fände ich, also ich weiß nicht. Ich könnte es aber auch nicht jetzt genau klar formulieren, wo fängt das eine an, hört das andere auf. Tue ich mich ein bisschen schwer. Das ist, an Beispielen kann ich es festmachen, aber so ganz, 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 ganz so genau einen Finger drauf machen kann ich jetzt nicht.
Ist das jetzt wieder der Punkt, an dem wir sagen, Ihr lieben Zuhörenden, wenn ihr ein Beispiel für uns habt, bei dem ihr denkt, wäre das ein Geheimnis, was ich geheim halten kann oder besser nicht sollte, dann könnt ihr uns das gerne einreichen und wir schauen mal drüber.
Ja.
Oder nicht?
Doch. Ich sage, es ist eine gute Idee.
Ich versuche gerade eine Formulierung zu finden, Henny, was du gerade gesagt hast, wo ist da die Grenze? Hat es vielleicht irgendwie, geht es vielleicht einfach in diese Richtung, sobald Spieler, Spielerin im Prinzip etwas von der Meisterrolle versucht zu, an sich zu, jetzt reißen klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu doof, aber wie du es jetzt gerade gesagt hast, weißt du, so in Wirklichkeit so, ich spiele jetzt eigentlich, ich bin ein Seefahrer und spiele den jetzt 5 Sessions, oh Gott, schwieriges Wort, Sessions lang und dann, ach ja, übrigens, ja, ich bin Borborat. Ich weiß, keine Ahnung, oder ich bin eigentlich ein geheimer Dämonenmeister und keiner wusste irgendwas davon und Spielleiter auch nicht, ja. Ja, genau, ich versuche jetzt gerade auch so eine schöne Formulierung zu finden, ja, um da den Finger drauf zu bekommen, aber mir fällt es jetzt, ich wüsste jetzt auch nichts Besseres. Es ist einfach so.
Vielleicht, wenn es aktive Auswirkungen auf die Spielwelt oder die Geschichte hat, die man spielt. Also eine Motivation hat Auswirkungen auf den Charakter, aber nicht unbedingt auf die Spielwelt. Nur durch den Charakter, aber das wird ja dann ausgespielt. Wenn ich die Beweise für ein Attentat in meiner Schublade aufbewahre über 3 Abenteuer, weil ich weiß, am 4. wird das gebraucht, aber nie etwas davon sage, hat es Einfluss auf die Spielwelt und nicht auf den Charakter. Wisst ihr, was ich meine?
Ich finde das echt schwer. Also ich finde, Josi, hast das schon gut, dein Instinkt war wirklich richtig gut angeschärft, dass wir die Community ja echt mal zu befragen sollten.
Gute, interessante, ja, spannende Frage. Gell?
Ich mein Kopf feuert das die ganze Zeit Beispiele links und rechts, wo ich denke, das wäre okay, das wäre nicht okay, das wäre okay, das wäre nicht okay. Also wirklich rein subjektiv. Das heißt noch lange nicht, dass ich dann sage, du darfst nicht. Das wäre immer ein Gespräch, aber was die Spielwelt, wenn im Kampf auf jemand sich sagt, okay, da ist eine junge Räuberin und ich kann auf einmal, kann ich die nicht niederstechen. Und dann sage ich, was ist los? Und dann, ich hatte gerade die Idee, vielleicht erinnert sie meinen Spieler an irgendwen, den ich mal kannte. Und da würde ich sagen, ja, okay, lass es laufen, mach. Wenn du diesen Aspekt auf einmal so einbinden willst, fände ich, das würde die Spielwelt ändern, fände ich in Ordnung. Zum Beispiel. Also, aber ja, ich weiß auch nicht, wie macht man es fest? Was wolltest du sagen, Daniel?
Schwierig. Ich hab so eine ganz kleine dumme Szene im Kopf, die mir seit den 90er Jahren rumspukt. Wir hatten nämlich auch bei Cyberpunk einmal die Situation, wir sind in einen Hinterhalt geraten und dann hat ein Spieler so zum Spaß gesagt, ah, okay, ich löse mich in Luft auf. Und natürlich hat dann der Spielleiter gesagt, nein. Ja, aber es ist ja im Prinzip irgendwie das Gleiche, ja, weil es passiert da halt etwas. Also ein Spieler möchte etwas machen, was halt sein Charakter und was halt die Welt und das Setting halt eigentlich ja nicht hergibt. Und dennoch ist es irgendwie jetzt gefühlt was anderes, als wenn jetzt halt ein Spieler aus meinem Beispiel vorher irgendwie sagen würde, ach ja, übrigens, ich bin seit 5 Sessions eigentlich ein geheimer Erzvampir und jetzt huhu, ja. Also irgendwo ist es halt so ein Charakterbruch einfach auch, gell? Ja, schwierig. Da spielt, glaube ich, ganz viele verschiedene Dinge spielen da eine Rolle bei dieser Frage. Huiuiui.
Wer hat die Erzählhoheit am Ende? Das ist halt echt schwierig, ja. Finde ich schwer.
Stimmt, immer aufs Spielsystem an. Es gibt also Systeme, da kann man für einen Fade-Punkt für 5 Minuten die Spielleitung übernehmen.
Ja.
Ist darum spiele ich
auch kein Fade.
Ist die nächste Frage denn auch ein Geheimnis?
Ja. Oh. Darf ich leider nicht verraten.
Schrödingers Frage. Wir antworten einfach, aber wissen nicht worauf.
Wie geht ihr mit Spielern um, die dazu Sessions, genau wie Daniel gerade? Wie gehen wir mit Sessions? In Spanien wäre es richtig. Sessione. Okay, ich lese die Frage auf Spanisch vor. Esta campana es ludo, dieser partida me desapira esa cifra auf der Calatrone. Zu Deutsch?
Ich merke, es ist ein Geheimnis.
Ja, eben. Ja. Also, wie gehen wir mit Spielern um und Spielerinnen natürlich, die dazu tendieren, mein Gott, Meta-Entscheidungen bei der Charaktererschaffung zu treffen. Also Entscheidungen, die eher auf der Spielmechanik als auf der Charaktergeschichte basieren.
Sorry, kann ich die Frage bitte nochmal haben? Ich muss erst auslachen. Oh Gott, sorry.
Okay. Das ist okay.
Contenance.
Geht einfach nicht auf.
Sorry, es tut mir leid, das ist so witzig heute. Ich lachte.
Alle ZuhörerInnen, die Frage verstanden haben, können ja an dieser Stelle schon einmal drüber nachdenken. Ich will das natürlich nicht rausschneiden, diese wunderbare Polgeta, alles klar. Er bricht ab.
Ich brech halt echt ab, sorry.
Das ist schlimm. Mann. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen.
Ach Gott, wir gut. Schwafeln nicht hier nur, wir blödeln auch bis zum Geld nicht mehr.
Kontenance.
Okay, es ist vorbei. Kitzel, dieses Kitzelgefühl mit dem Lachenfall, ja, es ist weg.
Gut. Wir versuchen es noch einmal.
Zum Glück könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht sehen, wie verheult ich gerade das sind.
Naja, also.
Oh Gott.
Silent Josi hat gerade ein Foto gemacht.
Oh mein ja, Gott.
Ja, genau.
So, wenn ihr das Foto haben wollt, schreibt uns an.
Genau. Oh sagt hey ho. Okay.
So, jetzt geht's.
Versuch's nochmal. Wie gehen wir als Meisterinnen mit Spielern um, die dazu tendieren, Meta-Entscheidungen bei der Charaktererschaffung zu treffen? Sprich, Entscheidungen, die eher auf der Spielmechanik als auf der Charaktergeschichte basieren. Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich die Frage so richtig verstanden habe, ja, ich werde auf jeden Fall Sinnesschärfe und Heilkunde steigern, weil das braucht man auch ganz oft, zum Beispiel. Ist das für euch in Ordnung? Würdet ihr das grundsätzlich unterbinden? Ist wieder so ein hartes Wort? Oder wie seht ihr das? Oder ist das für euch sowieso kein Thema?
Ich denke, wenn das nachher zum Gesamtbild passt, ist es in Ordnung. Ich hätte jetzt beispielsweise ein Problem, wenn ich jetzt irgendeinen, sagen wir mal, eher Stubenhocker-Charakter habe, der dann bei der Charaktererschaffung sagt, ja, okay, aber ich mache jetzt halt Wildnisleben so hoch, wie es nicht geht. Ja, wobei, es ist ja, ja.
Ich glaube, die Frage ist, also nicht die Frage in dem Sinne von, wie die Frage bedeutet ist, sondern was ist halt die Intention? Also wenn jetzt jemand sagt, die Metaebene soll ja bedeuten, ja, man braucht das ja im Spiel so.
Ach so.
Und nicht, weil, also wenn du jetzt einen Stubenhocker hast, der zufällig aber als Hobby Schmetterlinge jagen geht, dann kann man sagen, ja, ist doch total spannend so eigentlich, weißt du, so ein bisschen. Aber wenn man jemand sagt, ja, ich brauche das aber oder ich will auch kämpfen können, sag ich mal ganz doof so. Ja, also ich glaube, darum geht's eher.
Boah, ich kenne das, glaube ich, gar nicht. Ich habe das selbst so, also wenn ich Charaktere erstelle oder auch mit anderen erstelle, wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier eigentlich einen Charakter, der ist überhaupt nicht kampftüchtig, aber ich möchte mich auch verteidigen können, weil mir ist das wichtig und so, dann habe ich sofort 1, 2, 3, 4, 5 Ideen, warum dieser eigentlich nicht kampfkräftige Charakter denn vielleicht in dieser oder jenen Kampfart dann doch ausgebildet sein könnte. Vielleicht hat ihm der große Bruder was beigebracht oder die Straßenkämpfe waren als Kind echt hart oder man wurde von den wohlhabenden Eltern zu irgendeinem Fechtunterricht geschickt, weil das war ja damals wichtig, um den Stand zu halten. Und plötzlich kann man das halt. Also wenn jemand eine bestimmte Sache wichtig ist, nee, ganz ehrlich, ich kann die Frage nicht beantworten. Entschuldigung, ich kann die nicht wirklich beantworten, weil dieses Metagaming einfach nur, also wirklich einen Spieler zu haben, der nur aufgrund der Regeln und das ist ja wichtig im Spielfluss, das macht, ich kenne es einfach nicht. Ich kenne keine Spieler, die das machen, ohne wenigstens ein bisschen Charakter-Background dazu zu geben oder sich darauf einzulassen, den damit auszuformulieren. Wenn ich sowas hätte, würde ich mir nicht überlegen, ob ich die Werte anpasse, sondern ob ich den Spieler anpasse, glaube ich.
Den Spieler anpasse, ja.
Ja.
Auf Schnauze hauen. Ja, sorry.
Ich denke aber, dass ich sowas jetzt vielleicht nicht in so einer extremen Form häufig mitbekomme, sondern einfach in so einer, sagen wir mal so, in so einer unschuldigen, neugierigen Form, also jetzt gerade bei meinen neuen Spielern, wo wir ja in der 7. Klasse hier diese massenweise an Charakteren, die fragen dann natürlich schon, sagen sie mal, wird das jetzt eher mehr so ein Kampf? Werden sie es mehr mit so viel mehr Kämpfen spielen? Oder sind wir da viel in der Wildnis unterwegs? Also ich meine, die fragen dann so natürlich schon auch, weil sie dann halt eben denken, was könnte denn von diesen Talenten wichtig sein? Ja, die fragen dann schon häufig so, sagen sie mal, braucht man das relativ häufig, dieses Talent? Sind wir viel in der Wildnis unterwegs? Ich meine, sowas kommt dann natürlich schon. Die einfach, damit die halt so einen Eindruck haben, was erwartet sie jetzt? Aber ich hatte das jetzt bisher nicht gehabt, dass ich da jetzt so eine Art Powergamer hatte, weil ich mag diese Art von Spielern halt auch nicht, ja, die dann sagen, okay, jetzt gucke ich halt, dass ich noch hier aus dieser und jener Gegend komme, weil das bringt mir nachher noch +1 auf Schwertkampf und dann lege ich den Schwerpunkt nur noch auf diesen und jenen Fähigkeiten. Hatte ich glaube ich, bei DSA gar nicht. Und wie gesagt, diese etwas unschuldige, neugierige Version hatte ich relativ häufig, dass dann gefragt wird, braucht man das häufiger? Was brauche ich denn? Können Sie was empfehlen? Was würden Sie denn sagen? Worauf muss ich mich da einstellen? Also das, klar, bei Anfängern hast du das. Hm. Und das finde ich dann auch okay. Also ich
finde als Intention ja auch dann wieder eine andere. Ne?
Ja.
Also, ja. Also ich möchte dazu zur Frage noch sagen als Antwort, ich finde Metagaming nicht schlimm. Metagaming heißt ja nur, welches Ziel verfolgt man als SpielerIn und nicht als Figur. Und wenn das für die Gruppe klar ist, was man möchte, ein gemeinsames Ziel, dann ist es ja in Ordnung. Zum Beispiel Metagaming bei den Schwafelhelden ist ja auch Storytelling. Ganz viele Spieler, als zum Beispiel besonders Corny, macht das ganz besonders viel, also Greifax, dass er bewusst Dinge tut als Spieler mit der Figur, die die Story weiterbringen oder so. Und ich finde, wenn du als Charakter Entscheidungen triffst, wie zum Beispiel, hey, ich setze die Neugier hoch, weil das passt zu meiner Figur und da geht's schön rund, wenn, oder meine Goldgier lasse ich schön hoch, weil ich will, dass mein Streuner auch wirklich in Situationen kommt, wo er dann die Finger nicht davon lassen kann von dem Schatz. Das ist ja auch eine Meta-Entscheidung. Dass man quasi spieltechnisch weiß, wie sich das auswirkt. Oder wenn man das zumindest so formuliert, das finde ich eigentlich okay, solange das Ziel halt ist, dass man jetzt irgendwie trotzdem am Ende seine Figur damit spielt, finde ich eigentlich okay. Also wie Josi, wie du, ich kann die Frage nur insofern beantworten, wenn es dem Spielspaß zuträglich ist, finde ich es okay, Meta-Entscheidungen zu treffen. Und wenn nicht, dann klar, das ist dann ja auch, macht ja dann nicht mehr so viel Spaß wie vorher. Ich hatte nur einmal so einen Spieler, mit dem kam ich auch nicht gut zurecht, nicht persönlich, sondern einfach, weil unsere Art zu spielen war anders. Ich war auch nicht der richtige Meister für ihn. So, ja, ne, war dann eher so Powergaming-mäßig unterwegs. Ja. Gut. So. Noch 3 Fragen haben wir. Dann sind wir durch. So, ungefähr. 2 Fragen eigentlich nur. Startausrüstung einkaufen oder schon besitzen, wenn man eine neue Figur erschafft. Sprich, bei DSA, man würfelt aus, ich habe 5 Dukaten und dann soll sich der Spieler von null alles kaufen, was er besitzt. Oder sagt man, hey, guck mal, schreib dir einfach alles auf, was du hast. Und klar kannst du immer noch was dazu kaufen, aber du musst ja quasi schon was haben. So, ne? Als 30-Jähriger oder 22-Jähriger Amazone oder 25-Jähriger Schmied, was auch immer. Wie seht ihr das? Können die sich das einfach runterschreiben oder haltet ihr alles nach, was die besitzen und wie die das bezahlt haben, etc.?
Basics können sie gerne besitzen, finde ich. Also egal jetzt in welcher Spielwelt, in welchem System, das, was Sinn ergibt für den Charakter von dem Stand, den man ausgewürfelt hat oder für den man sich entschieden hat, finde ich, ist es total okay. Solange es nicht extrem den Spielfluss beeinflusst. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin total wohlhabend und habe für meine Gruppe von ich werde bald 5 Kumpanen haben, also besitze ich natürlich 5 Reitpferde. Oder ähnliches.
Das ist clever.
Das würde ich jetzt dann doch nicht gestatten. Dann würde ich auch sagen, ich glaube, die bleiben mal schön zu Hause, während du ausgehst und nicht reitest. Aber ansonsten, ja, Basics schon haben und sobald es dann was Besonderes wird, dann gerne kaufen. Nicht unbedingt ausspielen, aber das, glaube ich, hatten wir in der Inventarfolge schon.
Ja. Nee, ich bin da genauso. Basics einfach aufschreiben, mich einmal drüber schauen lassen. Auch gerade persönliche Sachen, die für die Couleur dienen, ist alles okay. Wenn man sich unsicher ist, den Meister fragen oder die Meisterin und nichts, was einem große Spielvorteile gibt. Oder, und das finde ich, greift zur Metagaming-Frage ein, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ja, und natürlich Seile, Fackeln, Verbandszeug, klar, wo ich denke, hey, Moment, stopp, so weit bist du noch gar nicht. Da würde ich zum Beispiel auch sagen, nee, lass das nochmal weg. So. Aber einfach nur, ich würde aber trotzdem dann die Möglichkeit geben, das dann noch zu kaufen, aber nur, dass man so in diesen Modus reinkommt. Wechseln vom, wer war ich vorher, ich werde zum Abenteurer. So. Und ja, genau. Außerdem braucht man ja auch Raum dafür, dass man irgendwelche looten kann oder was Tolles kaufen kann mit seinem ersten Sold oder seiner Questheuer. Das ist ja auch was Schönes. Also ich will es den Leuten ja gar nicht verwehren, dass sie tolle Sachen haben, aber es wird ja erst richtig spannend, wenn man die Sachen findet. So, ja. Daniel, siehst du das?
Ich sehe das von meinem geistigen Auge immer so, bei meinen Anfängerspielrunden, dass ich immer im Kopf habe, die spielen ja Charaktere, die ungefähr so 18, 19 sind. Und Dementsprechend überlege ich mir, okay, die haben also in dem Alter irgendwie sich entschlossen, das Haus zu verlassen, die gehen ins Abenteuer und dann kommen wir zu dem Punkt, wo das Abenteuer an sich ansetzt und ich überlege mir einfach, was könnten die denn dann so dabei haben an Grundausrüstung und gebe denen dann ein paar Waffen, ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, eine Rüstung, je nachdem, was sie halt eben sind, ein bisschen Zubehör und dann halt eben das Kleingeld aber extra. Also ich habe halt immer so dieses... Also es ist natürlich vom Setting her abhängig und was man spielt und spiele ich einen jungen Charakter oder spiele ich alte Charaktere, aber selbst da ist halt immer so die Grundfrage, okay, wenn das Abenteuer jetzt anfängt und die sind schon irgendwie unterwegs, bis wir zu diesem Anfang des Abenteuers kommen, was hat man denn da dabei, wenn man rumreist? Kleingeld, du hast vielleicht eine Waffe dabei, vielleicht ein, zwei Heiltränke, als Magier hast du vielleicht noch irgendwie einen Zaubertrank bei dir. Ein bisschen Kleinkram noch und dann ist aber okay. Also wirklich so, womit startest du denn ins Abenteuer, beziehungsweise womit bist du denn schon unterwegs, wenn dann das tatsächliche Spiel anfängt? Das ist dann so meine Richtschnur.
Ja, finde ich auch. Wenn man nach 5 Minuten Spiel merkt, oh verdammt, ich bin ein Jäger und ich habe kein Kirschnermesser, kann man sagen, ja, klar, das, ne, schreib mal auf. Da muss man so ein bisschen anspielen auch erstmal erlauben, finde ich auch, aber dann, ja. Das finde ich, sehe ich genau wie euch. Bei D&D und ich glaube bei DSA 5 auch, ich weiß es nicht, gibt es ja auch so Ausrüstungs- und Pakete. Finde ich auch schön, gerade für Anfängerspieler, die dann sagen, was habe ich, wolltest du sagen, Josi? Sorry, dann sag du es.
Nein, aber wenn du es gerade ansprichst, bei der Charakterstellung von D&D, hatte ich da nicht irgendwie hinterher, ich glaube, 2 Zweihandwaffen, 4 Wurfspeere, 4 Wurfbeile. Ich war einfach voll bepackt mit Waffen aufgrund meines Charakterhintergrunds.
Ja, du hast auf jeden Fall die krasse Killer-Ausrüstungspakete. Ja, das finde ich auch schön, weil manchmal hat man ja auch Spieler, die auch sagen, mir fällt nichts ein, was ja auch nicht schlimm ist, gerade vielleicht neue. Und da finde ich diese Idee ganz schön, kann man bei DS3 ja einfach auch verwenden. Dann hast du so eine Liste von 10 Sachen, wo du sagst, schreib dir das auf. Ja gut, letzte Frage. Wer entscheidet bei einer neuen Figur, einer neuen Heldin, wieso die Figur bei einem Abenteuer an Ort und Stelle ist oder kommt? Der Meister, die Spielerin, beide, keiner? Wie schaut's aus? Es ist quasi die letzte Frage, bevor es dann ins Spielen geht. Darum ist es auch hier die letzte, nach der Erschaffung.
Wie definieren wir die Antwort keiner?
Da weiß ich nicht. Wie definierst du die Antwort keiner?
Gar nicht, deshalb frage ich.
Oh. Daniel?
Dann halte ich dagegen mit beide. Im Prinzip. Ja. Okay. Wenn's, ich meine, ist ja alles möglich. Ich denke, ich hatte ja schon alle möglichen Fälle, ja, beispielsweise, dass Neulinge schon mit so einer gewissen Hintergrund-Story-Idee gestartet sind und gesagt haben, ja, okay, deshalb geht man halt mein Charakter raus in die große, weite Welt und dann kommt dann halt mein Part, wo ich sage, ja, klar, und das setzt jetzt genau da ein, als du gerade in Punin bist. Oder dieses Abenteuer, klassischerweise der dunkle Turm, du bist in Silkwiesen, weil du halt eben eine Karawane begleitest und so weiter und so fort. Also irgendwo Zusammenspiel, denke ich, von beidem. Wenn jetzt der Spielerin noch keine Ahnung hat, wieso, weshalb, warum er oder sie unterwegs ist, dann sagst du als Spielleiter halt trotzdem, ja, okay, du startest halt eben in Silkwiesen. Ja, da wachst du halt morgens auf und schon geht's halt eben los. Ja, ob du da jetzt deine Hintergrundidee schon hast oder nicht, kannst du ja nachher noch entwerfen und entwickeln, wenn du mal eine Ahnung hast, wer du da eigentlich bist und ein Gefühl für deinen Charakter hast. Ich denke halt mal in einem schönen Fall vielleicht Spielerin und Meisterin, dass die sich da schon so den Ball so ein bisschen zum ersten Mal zuspielen. Das fände ich, glaube ich, ganz schön.
Ja, ich kann dir zustimmen. Beide. Am besten beide, wenn die Spielerin sagt, boah, ich stehe auf dem Schlauch, dann der Meister. Einfach nur, um da auszuhelfen. Vielleicht gerade bei neuen Spielern. Und dann würde ich auch sagen, ja gut, dann bist du halt hier auf einer Durchreise mit das und das. Kann man ja schauen. Aber am besten beide. Ja. Spiele alleine auch gerne, aber dann nur, wenn es nicht reingrätscht oder dann gar nicht passt und so. Was ich halt mache, ich gebe halt vor und sage, okay, das Abenteuer, wie du schon sagst, ne, ich sag vorher, wo es anfängt, was ich was, und dann können die natürlich auch mal auf der Karte so gucken, ah, da ist das, dann komme ich von da und da, aber ja, beide. Nur siehst du das auch so?
Ja, tatsächlich. Also die Grundmotivation, warum ein Charakter unterwegs ist, sollte meiner Meinung nach vom Spieler kommen oder in Rücksprache mit dem Spielleiter. Hm. Aber so gerade dieses allererste Zusammentreffen der Charaktere, da finde ich es gar nicht schlimm, wenn das auch ein bisschen forciert ist vom Spielleiter, da zu sagen, okay, ihr befindet euch in einer Taverne und ihr hört irgendetwas oder du befindest dich vielleicht gerade noch draußen, weil du magst es ja auch draußen lieber als drinnen, habe ich mal so gehört, und dementsprechend hörst du das als Erster, möchtest du drinnen nicht vielleicht mal um Hilfe bitten? Also sehr direkte Spielangebote zu machen. Finde ich, merkt man auch schon schnell, wie da Spieler auch ticken und nicht nur Charaktere. Also ob die direkt sagen so, ah, du machst mir ein so direktes Spielangebot. Ich bleib draußen und mach das hier alleine. Oder ähnliches. Nein,
so was gibt's?
Beide ist schon, ja. Beide ist schon eine schöne Antwort.
Nee. So, dann sind wir am Ende dieses Dreiteilers angelangt und ich möchte von euch jetzt noch hören, ein Do and Don't, jeweils ein Tipp und ein, was sollte man vermeiden bei der Charaktererstellung, so was ihr noch mitgeben wollt, den MeisterInnen da draußen. Denn, ich sag's immer wieder, viele neue, nicht unbedingt junge, aber unerfahrene MeisterInnen hören uns zu und geben uns auch das Feedback, dass sie viel davon mitnehmen. Und da ich euch mit dieser Frage jetzt kalt erwische, würde ich jetzt mir mal so dreist sein, das zuerst beantworten, um euch ein bisschen Zeit zu geben, aber scheut euch nicht, euch noch mehr zu nehmen danach. Ja, also ein Tipp für Charakterhintergrund und Erstellung ist, als Meister den Spielern ein bisschen nahezulegen, nicht zu viel festzulegen, auch ein bisschen mehr dem Zufall zu überlassen und den Spielerinnen wirklich zu sagen, die Figur entwickelt sich auch noch. Also Raum lassen für Zufall und für Entwicklung. Das ist, finde ich, das wäre jetzt das Don't, dass die Spieler einfach schon alles festlegen und alles nur alles nicht auswürfen, sondern selber festlegen und so. Da würde ich als Meister eingreifen, damit die Figur atmen und leben kann und quasi lebendig wird. Und ein Du, ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen hatten, ist, gibt auch in den Abenteuern Möglichkeiten, dass die SpielerInnen und Figuren noch über den Hintergrund sprechen, weil das verschwindet oft, wenn man so 2-3 Abenteuer miteinander gespielt hat, dass die Figuren über ihre Hintergründe erzählen. Und da gibt es zum Beispiel bei D&D gibt es dieses eine Möglichkeit, das habe ich mal irgendwo gelesen. Bei D&D wird man ja öfters ausgenockt. Das habt die D&D-Spieler unter euch, zum Beispiel du, Josi, wissen das. Dann liegt man auf dem Boden und ist erstmal im Eimer. Also Ferindo nicht, aber die anderen natürlich. Und jemand hat mal gesagt, dass die Spielerinnen quasi, wenn die aufwachen, dann bei der nächsten Rast sowas haben wollen wie so ein Flashback, den die hatten, als die bewusstlos waren, aus ihrer Vergangenheit, den die dann den anderen erzählen. Und zwar immer, wenn sie ausgenockt werden. Und das können so kurze Momente aus der Kindheit sein oder das erste Mal verliebt oder irgendwie das erste Mal im Wald mit dem Onkel jagen gewesen und so. Und dass man, wenn man das immer wieder einbringt, dass die Hintergründe dann quasi immer mehr und mehr und mehr den anderen Figuren so dargestellt werden. Und das finde ich eigentlich total schön, weil ich es echt schwer finde, das zu forcieren und den Leuten zu sagen, ja, jetzt sitzt mal in der Taverne und erzählt doch mal. Und solche kleinen Kniffe einbauen würde ich in Bezug auf Charaktererstellung und Hintergrund empfehlen. Überlegt euch irgendwas, wo ihr zum Beispiel bei jedem Anfang vom Abenteuer soll einer irgendwie einen Aspekt erzählen oder vielleicht auch irgendwie offline online irgendwo ein Tagebuch führen, dass die anderen lesen können. Egal, irgendwas. Schaut einfach, wie ihr den Hintergrund so transparent macht. Das sind meine Do's und Don'ts. Und was ist mit euch? Habt ihr noch Tipps? Irgendwas, was ihr mitgeben wollt den MeisterInnen da draußen?
Ein klares Du. Seid offen. Seid offen für die vielleicht im ersten Moment total schräg klingenden Ideen eurer neuen Spieler. Also da können die wildesten Charakterhintergrundgeschichten oder Motivationen oder so dabei sein, bei denen man sich erstmal denkt, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen, das zu leiten? Einfach offen sein. Ich glaube, das kann ganz, ganz viel Spaß bringen, solche Spielangebote anzunehmen, wenn man halt gut darüber spricht. Und ein Don't wäre, die Regeln selbst nicht gut genug zu kennen. Also für mich sollte der Spielleiter, Meister, Dungeon Master die Regeln gerade der Charaktererstellung kennen. Und also natürlich kann man mal nachlesen, aber halt nicht bei jeder Frage, oh, das muss ich jetzt aber erst, das weiß ich gar nicht, hektisch werden, die Regeln nochmal ändern, ja, das machen wir später. Also durchaus da eine souveräne Rolle bitte einnehmen. Das fände ich ganz wichtig, gerade bei neuen Spielern, aber auch einfach für sich selbst.
Mein Schwerpunkt ist ja gerade im Moment so auf neuen Spielern und ich glaube, da würde ich euch den Tipp geben, macht das bei der Charaktererschaffung tatsächlich alles mit eigener Hand. Also lasst die Leute wirklich auswürfeln, lasst sie die Punkte verteilen, lasst sie noch einmal hin und her fallen und dann wissen sie auch einfach, wie das System funktioniert. Die wissen, haben dann schon mal so einen ersten Eindruck von ihrem Charakter, was sie da spielen, wen sie da spielen und ein Don't in dem Fall natürlich genau das Gegenteil, was ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte, verwendet dann keine vorgefertigten Charaktere oder irgendwelche Automatismen oder irgendwelche Apps, die dann einfach einen Charakter ausspucken. Das finde ich gerade für den Anfang so unpersönlich und ein bisschen, es fehlt da einfach sehr, sehr viel von diesem Erschaffungsprozess, wo man einfach sehr viel über die Welt, über seinen Charakter und auch über sich selbst lernt und dann auch über das Spielsystem. Also von daher, macht das alles von der Hand und lasst alles andere weg.
In diesem Sinne danke ich euch beiden und danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen und Anmerkungen, Kommentare, was auch immer habt zu dieser Folge oder Folgen davor, dann schreibt uns. Wir greifen das ein oder andere immer wieder gerne auf. Und ich möchte mich schon mal verabschieden, überlasse dann meinen Mitmeisterinnen das Feld und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Meister Henny, es hat mich gefreut und wir hören uns wieder.
Möge das Würfelglück euch hold sein. Bis dann.
Und möge Flex euch auf euren Wegen begleiten. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ihr lieben noch Kurzmeister Henny hier, danke fürs Zuhören und ich wiederhole mich gerne und oft und auch im Namen der anderen, danke fürs Zuhören und fürs Treue halten, aber auch dafür, dass ihr uns immer wieder eure Meinungen, Kommentare, weiteren Fragen und Anekdoten aus eurem eigenen Spiel erleben sendet. Macht das bitte weiterhin, gerade beim Thema Charaktererstellung und Hintergründe, finde ich, gibt es viel, viel, viel zu diskutieren, nicht nur das Thema Geheimnisse vor dem Spielleiter, sondern auch bestimmt andere. Also schreibt uns, kommentiert bei Discord, Mastodon, Instagram oder Facebook oder per E-Mail, je nachdem, wie ihr uns erreichen wollt. Und wir werden eure Fragen entweder direkt beantworten oder vielleicht sogar in den Meistergesprächen aufgreifen. Nächste Woche geht es weiter mit den Schwafelhelden und dem Zug durch das Nebelmoor. Und ich freue mich drauf. Bis dahin verbleibe ich wie immer als euer ewiger Geschichtenerzähler mit Meister und Weltenspinner Meister Henny. Bleibt gesund und rollt die Würfel.